Ich bin Curly, ihr seid bei Foodie und Brudi, dem Food-Podcast eures Vertrauens und heute zu Gast ist Sebastian Frank aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Horvath in Berlin. Wir reden über Sachen wie die Schweineblutpraline, den besten Biskuit der Welt und was der Unterschied zwischen Suppe und Brühe ist. Foodie und Brudi kommt jeden Dienstag und wir fänden es nice, wenn ihr auch mal auf YouTube vorbeischaut und uns auf Instagram folgt und auch ein Like und einen Kommentar da lasst. Wir senden wieder aus der Nice and Sweet 102 im Orania Berlin. Und wenn ihr auch mal ein Gläschen Wein zum besten Biskuit der Welt trinkt, dann checkt auch mal Terroir und Adiletten aus, dem besten Weinpodcast der Welt, mit Curly und mit Willi. Aber jetzt kommt erstmal Brit.
Hey Curly,
yo,
wie geht's dir?
Ich habe einen kranken Kater, ich bin pervers müde.
Beste Voraussetzung für heute.
Ja, sonst alles gut.
Daran erkennt man die echten Profis, die können auch performen, wenn sie einen üblen Kater haben.
Findest ja, du nicht? Doch, ich hab auch gar nicht so viel getrunken, aber ich war gestern in Dresden bei so einer Freestyle-Session, wo wir mal wieder richtig gerappt haben. Es war ziemlich geil. Und die Sendung war von einer Biermarke gesponsert, das war ja nicht so perfekt.
War das Bier denn auch kalt genug?
Das Bier war kalt genug, da kommen wir später noch dazu. Das Bier war kalt und es hat auch geschmeckt, aber ja, irgendwie hat es dann erst so eine Stunde später reingekickt, nachdem ich dann viele Biere getrunken habe, habe ich gemerkt, oh, du hast ja viele Biere getrunken. Und dann habe ich zu meinem Glück einen tschechischen Zug erwischt, mit dem ich von Dresden nach Berlin zurückgefahren bin. Und lecko mio, der Speisewagen dort war halt ein richtiger Speisewagen, der dieses Wort auch verdient. Da gibt es so ein anderes Unternehmen, so ein großes. Ja, also da würde ich jetzt nicht Speisewagen sagen, aber in diesem tschechischen Zug war krass. Ich habe da zwei Hähnchenschnitzel mit so russischem Kartoffelsalat gegessen. Das war halt einfach wie so ein Wirtshaus.
Geil. Was ist russischer Kartoffelsalat?
Russischer, also ich glaube, das heißt tatsächlich auch so, aber das ist halt mit so Mayo und Erbsen, Karotten und auch so Schinkenwürfelchen noch.
Also so wie man das von früher, ganz früher, aus den 80ern kennt.
Ja, genau.
Richtig übel, ja, mit Dosen, vom Vorderschinken, Dosen, Erbsen. Ja, genau. Oh, geil.
So, ich glaube, die haben das einfach beibehalten. Aber finde ich gut, das hat auf jeden Fall mega gut dazu gepasst, hat übersatt gemacht und war auch erstaunlich erschwinglich für so ein Zugessen. Also wie gesagt, da kann sich auf jeden Fall jemand was davon abschneiden, würde ich mal behaupten.
Also Leute, bucht euch ein Ticket in der tschechischen Bahn, fahrt einfach nach Dresden und wieder zurück.
Ja, ohne Witz. Ich meine, Dresden...
What is happening?
Okay, Dresden kann man bestimmt auch nice Sachen machen. Da war ich tatsächlich auch schon ganz gut essen im Genussatelier. Die haben auch einen Stern, das war ziemlich nice.
Ich weiß gar nicht, wo ich essen war. Ich glaube, vor 2 Jahren war ich zu meinem Geburtstag in Dresden in der Semperoper.
Oh, das ist auch geil.
Wo waren wir da?
Essen für die Ohren.
Ich hab's vergessen. Es war wohl nicht sehr einschlägig.
Und der Zug fuhr auch tatsächlich durch nach Prag. Halt. Ich war auch kurz davor, sitzen zu bleiben. Weil ich halt auch voll Bock gehabt auf Prag.
Geil. Ja, Prag und Comfort Food ist, glaube ich, auch so Klöße.
Ja, vor allem Talsch. Also, ich gebe auch gerne mal ein bisschen mehr Geld aus für Essen, aber ich sag auch nichts, wenn halt das Schnitzel mit Kartoffelsalat und geiler Soße 5 Euro kostet hat. Und in Prag ist das halt echt crazy. Mhm. Da kannst du halt irgendwie Mittagessen für einen Zehner und du denkst halt, du bist Gott in Frankreich. Das ist schon krass. Ja.
Wann warst du das letzte Mal in Prag?
Pause. Noch nie. Nein, Quatsch. echt pervers lange her. Ich glaube tatsächlich vor 15 Jahren oder so.
Krass. Ja, ich war in der 11. Stufenausflug oder sowas.
Ja, das war so absurd. Wir hatten dann nämlich
auch schon 23
die Stufe
Jahre
unter uns damals. Ich glaube, die 10. hat einen Stufenausflug nach Prag gemacht und wir waren, glaube ich, in der 11. oder 12. und haben zufälligerweise zu dritt einfach im gleichen Zeitraum so einen Trip nach Prag gemacht, einfach so. Und es war halt so cringe, weil irgendwann haben wir dann halt in einem Zustand, den ich jetzt nicht näher drauf eingehen will, habe ich halt diese S-Bahn-Tür aufgemacht und stand da so meine Englischlehrerin, die halt mit dieser anderen Klasse da war. Und ich habe einfach so getan, als ob ich Tschechisch rede. Und als ob ich nicht der bin, der ich bin. Ich war so so eine Fantasiesprache geredet und habe gehofft, dass sie so denkt, hä, das ist mir jetzt gerade ein Geisterschiene oder was ist denn hier los? Das war auf jeden Fall richtig unangenehm. Also geht nie in die gleiche Stadt, wo eure Klasse auch, wo irgendjemand von der Schule auch gerade ist. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Aber was Prag hat schon einiges zu bieten, glaube ich.
War super. Also ich fand Prag mega. Also auch wenn es schon so lange her ist, könnte ich auf alle Fälle nochmal hinfahren. Ich weiß nicht, was die jetzt vegantechnisch so am Start haben. Müsste ich vorher mal recherchieren.
Besser ist es. Aber Salat.
Was ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass ich auf irgendeinem Platz, wo nichts los war, random von einem Auto angefahren worden bin.
Was? Wow.
Ja, wir waren mit der kompletten Stufe unterwegs und auf einmal packt so, da war nichts los, es war auch so Fußgängerzone, auf einmal packt ein Auto aus und ich lieg auf dem Boden. Der hat mich einfach umgefahren. Voll krass. Ja, das werde ich nie vergessen.
Aber ist nichts passiert.
Ja, ich bin dann ich war kurz weg, ich bin aufgestanden und das Geilste war, meine Lehrerin und der Lehrer, der noch dabei war, die drehen sich um, haben gesehen, dass ich aufgestanden bin. Und dann sind die einfach weitergelaufen. Ich hatte halt ein krasses Schleudertrauma und habe halt einfach noch 6 Wochen lang Schmerztabletten genommen. Ja, wie klar. Deshalb?
Hey, wie schnell ist der ausgefahren?
Ja, das hat Wumms. Also ich meine, ich bin so richtig so einmal fupp, richtig krass auf den Boden geknallt. Ja, damn. Das war so crazy.
Okay, wir sollten vielleicht nochmal hin, dass wir so geilere Storys erzählen können. So, ja, ich habe voll besoffen meine Englischlehrerin getroffen. Ich wurde von einem Auto angefahren. Okay, Bro, geile Stadt. Ist echt richtig geil.
Also Leute, wir verraten euch nicht, wenn wir nach Prag fahren, um unsere Erinnerungen positiver zu verknüpfen, damit wir niemanden von euch da treffen.
Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass unser heutiger Gast auch schon in Prag war, weil war noch mal in Prag.
Oha.
Aber ich bin nur noch durchgefahren.
Also,
ne. Zählt nicht. Aber weil ich bin gerade eingefallen, damals, als ich mal in Wien war, also bin ich immer über Prag gefahren und unser nächster Gast ist ja Österreicher. Habe ich mir sagen lassen.
Ja. Die Küche verbindet so einiges. Wenn ich an Klöße und deftiges Essen denke, muss ich auch an Österreich denken.
Ich auch. Normalerweise, wenn ich an Brühe denke, auch. Aber unser nächster Gast, und zwar ist es Sebastian Frank aus dem 2-Sterne-Restaurant Horvath, wird uns heute darüber aufklären. Herzlich willkommen bei Foodie und
Brudi. Herzlich willkommen, Sebastian Frank, 2-Sterne-Koch aus dem Restaurant Horvath in Berlin. Der Mann, der die abgetragenen Weingläser seinen Freunden schenkt, damit er bei ihnen aus einem gescheiten Glas Wein trinken kann. Und auch mal in eine Styroporbox auf Eis gekühltes Bier mitbringt. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Hi.
Ja, kannst gleich mal einsteigen, was das für geile Storys sind.
Ja, man muss ja sagen, das ist auch immer so konzentriert, dass erzählt wird. Das wirft natürlich ein Licht auf mich. Aber ich habe letztens schon festgestellt, man muss echt aufpassen beim Thema Essen, ne? Was man sagt im privaten Umfeld auch. Ne? Wir waren mal eingeladen und so und dann gab es Linsensuppe und die war aber asiatisch. Und ich habe einfach nur gesagt, Linsensuppe, das kenne ich ja eigentlich vom Türken, ne? Sozusagen. Ne? Der Klassiker, gestern Türken ist eine ja. Linsensuppe. So, und sie hat es asiatisch gemacht. Und ah, Linsensuppe, asiatisch, ne? Und dann kam raus, Wochen später, dass das irgendwie so als, oh, der Herr Sternekoch hat ja angemerkt, dass es asiatisch ist, weißt du? So, und eigentlich, also ich, vielleicht habe ich es auch nur als Vorwurf empfunden und es war auch gar kein, aber es wird jedes Wort zerlegt, was ich über Essen sage, ne? Weil es spricht ja der Messias des Essens, weißt du? So, über Essen. Also ich hab gemerkt, also am besten fährt man, wenn man immer auf isst, Danke sagt und
geht.
Punktuell mal eine Kelle nachverlangt als Zeichen des, oh, das war aber toll. Also damit fährt man am besten durchs Leben. Und ja, zum Thema Gläser, es ist halt, also wenn man halt mal irgendwie Sachen zu sich führt, ja, also Getränke und Essen und das dann auch darauf achtet, ob das also ein gewisses Niveau hat oder so, ne, ohne dass man da jetzt, das ist halt unser, ja, es wird wahrscheinlich auch nie ein Programmierer wird sich jetzt auch kein beim Aldi ein Medion holen, ne, also und darauf versuchen, die nächste künstliche Intelligenz zu programmieren. Ne, und so verteilen wir halt Weingläser, die irgendwie eine Macke haben an Freunde, dass wir da dann Wein trinken können. Ich trinke mein Bier sehr gern kalt, um da zu sagen, und ja, und dann hat man halt angefangen, halt sein eigenes Bier. Vor allem, ich stehe dann 10 Stunden auf Arbeit, dann holst du deine Frau von der Geburtstagsparty ab und dann kriegst du ein warmes Bier, weißt du? Ja, mit der Ansage, ja. Ey, steht doch in der Garage. Ja, aber in der scheiß Garage hat es einfach mal, ja, vielleicht sind 12 Grad. Auch nicht warm, klar, aber ja, aber es, und da muss ich sagen, das habe ich geliebt in Teneriffa. Also ich, ab und zu mal bin ich im spanischen Raum ein bisschen so arbeitstechnisch unterwegs. Da schwitzen die Bierleitungen vor Kälte, ja. Ja, aber es ist ja auch relativ warm. Und das Geilste ist, die haben eine Temperaturanzeige immer da. Echt? Und dann springt es von 0,0 auf 0,1 plus, 0,2 plus und dann springt es auch schon wieder runter. Ne? Und es ist so, ich liebe diese Anzeige zuzusehen. Und dieser Zapfsäule beim Schwitzen auch, wenn das wahrscheinlich Klimawandel hoch 13 bedeutet. Ne? Aber ja, okay.
Aber was ist denn eine asiatische Linsensuppe?
Ja, es war eine Linsensuppe und die genauen Ingredienzien weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber es war auf jeden Fall mit Koriander und ein paar Garnelen waren da gebraten mit Chili und Ingwer und so. Ja, genau. Also ich glaube, die zwei so, ja, genau, du weißt.
Okay. Naja. Dann wird es auf jeden Fall keine asiatische Linsensuppe im Horvath geben demnächst.
Nein, das sowieso nicht. Obwohl wir zum Personal essen sehr gerne Koriander. Also ich liebe Koriander, ist so top. Ne? Das ist, glaube ich, wenn es überhaupt einen Makel in der österreichischen Küche gibt, dass sie sich den Koriander nicht einverleibt haben, aber gut.
Hast du mir Koriander mitgebracht jetzt? Du wolltest mir noch mitbringen.
Ach, Korianderkörner. Ah, Körner, stimmt.
Ja. Alles ist übrigens mega, weil ich habe ja auch einen Garten zu Hause. Ne? Und ihr müsst, wenn ihr euch Koriander anbaut, ja, auf diesen Moment warten, wo aus dieser Blüte die Körner, also die grün sind, ja, und wenn man die ernten, die grünen Körner, und dann trocknen, dann hätte man die Koriandersaat und diese aromatisch Welten zwischen Blattgrün und Dings. Und wenn du diese grünen Körner nimmst, ja, und wenn du die isst, dann geht es los mit Koriander-Grün-Geschmack und endet in dem getrocknet, also auf dem von getrocknet. Du hast diese beiden, das ist so. Es schafft sowieso nie irgendwo bei mir im Teller, weil ich esse das dann eben im Garten, einfach so. Ja. Aber es ist top, das ist das Beste überhaupt.
Geil, das ist das Erste, was ich bei mir im Garten anbaue. Ich bin jetzt nämlich vor 3 Monaten umgezogen und habe für mich großen Garten und Terrasse. Baue ich auf alle Fälle an.
Das einzige Nachteil bei Koriander ist, es wächst super schnell und du kommst eigentlich fast gar nicht hinterher, persönlich den zu essen, wie schnell der schon ausgeblüht hat und wieder.
Ja, ich glaube, damit habe ich kein Problem.
Naja. Ja, und was man auch unterschätzt, ist, wenn man anfängt hier so auch andere Kräuter, Zitronen, Verbene oder so, wenn man mal gesehen hat, wie die blüht, dann will man die nicht mehr abschneiden, weißt du? Ich habe voriges Jahr meine Zitronenmelisse nicht einmal geschnitten, weil die macht tausende weiße Blüten, da gehen harte Insekten drauf ab. Und dann du willst es nicht töten, weißt du? Das ist einfach schwierig, aber wir sind. Alles gut.
Aber gibt es für dich auch noch den Moment der normalen Nahrungsaufnahme oder ist irgendwie jedes Logo. Gericht, wo du sagst, oh ja, und überlegst?
Ich habe hab eigentlich so ein Lebensprinzip in Sachen Essen, Nahrungsaufnahme. Ich hasse verschissene, unnötige Kalorien in Form von, wenn sie es einfach qualitativ nicht wert sind, ja. Und das klassische Beispiel ist, 4 Uhr morgens besoffen, glaubt man, man muss noch was fressen, ja. Und dann hat der letzte dreckige Döner offen, also dann rein mit der Scheiße, ne. Und er war grottenschlecht, ja, grottenschlecht. Und dann denke ich, warum führe ich mir diese 500 scheiß Kalorien zu, wo kein einzelner es wert ist? Und auch noch ein absolutes Beispiel davon ist Flughafen. Ja. Am Flughafen, du denkst, du musst dieses kackkalte Sandwich kaufen, weißt du? Ja.
Check ich auch.
Und jetzt, warum tut man das, weißt du? Also, ich habe es geschafft, da nur noch von 10 Mal nur noch 5 Mal zuzugreifen, ja. Ja, aber warum tut man das?
Weißt du, boah, ne? Ich weiß nicht, bei diesen Sandwiches das generell so aggressiv macht. Auch bei den Tankstellen, die schneiden die immer nur zur Hälfte rein und dann ist nur so die Hälfte belegt
ja,
und man denkt
vorne
so,
raus,
sieht
ja,
voll geil aus.
Ja, ja, genau.
Und dann macht man die Verpackung auf und die Hälfte ist einfach nur Brot und es sind so 3 Salamischeiben so halb einfach drauf.
Ja. Das ist, boah, und das bringt uns auch, das müssen wir festhalten, es braucht einen Führerschein für belegte Brötchen. Aber wie gesagt, aber ich versuche es, ich habe überhaupt kein Problem, mir 3 Schweinehaxen in Folge reinzuballern, wenn das die Schweinehaxe ist, nicht des Lebens, aber einer der Top 10, ja. Dann, ja, who cares, dann baller ich mir das rein, weißt du, ne? Und so versuche ich eigentlich, und ich trinke am Tag 5 doppelte Espresso, ich trinke auch 10, weißt du? Aber ich trinke nicht eine beschissene Plörre, in der wie Spülwasser aussieht, oder? Das ist, also, ich versuche, wenn ich mir was zuführe, ja, dass es irgendwie auf einem gewissen Level ist, ja, dass ich hinterher nicht bereuen muss, oh, was hast du das jetzt wieder gemacht,
weißt du? Ja, voll.
Also, ja.
Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mein Sandwich mitgebracht. Belegte Brote kann ich gut.
Aber wer schon merkt, bin ich natürlich trotzdem nicht gefeit, dass ich trotzdem manchmal hier, ne, essenstechnisch mir, naja,
mein Fehler ist. Also,
hört er ja raus, ne? So.
Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Ja, sowieso. Naja.
Ja, voll.
Aber kochst du auch, wenn du 10 Stunden im Restaurant stehst, zu Hause auch noch?
Oh, da sind wir schon bei den Top 3 Fragen, die wir in meinem Leben gestellt werden.
Ja, genau.
Ich würde sie auf Platz 3 verorten. Es gibt vielleicht noch zwei, die öfters gestellt werden. Ganz vorne dabei. Herr Frank, wie machen Sie das eigentlich?
Die kommt am Schluss.
Also, genau. Nein, ja, ich koche tatsächlich an meinen freien Tagen zu Hause. Das hat natürlich auch pragmatische Gründe, weil ich erstens schneller und besser organisiert bin als, naja, nee, meine Frau kocht sehr gut und so weiter. Aber
jetzt aber fair.
Naja, nein, ich kann so weit. Also, und das ist ja auch vollkommen, das ist, glaube ich, den meisten Laien geht es ja auch, Laien, also den Otto-Normalverbraucher geht es auch so. Du willst was kochen und du gehst los, du kaufst diese Zutaten, ja, du verarbeitest irgendwie einen Teil davon, meistens eh nicht alles, weil du kaufst nicht die 63 Komplett, Gramm Butter, die im Rezept steht, und dann landet es im Kühlschrank. So, nächster Tag, du willst was kochen, du gehst los, du kaufst irgendwas, ja, kochst es wieder, was überbleibt, oder landet, und irgendwann einmal geht dieser Kühlschrank nicht mehr zu, vor lauter Sachen, die irgendwie angerissen, angebrochen sind und so weiter.
Warst du bei mir zu Hause, oder?
Und ich bin der aufräumt, weißt du? Das ich mach den Kühlschrank auf, tak, 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 raus mit der Kacke, weißt du, und dann gibt's einfach was, weißt du, ne? Und deswegen koche ich, weil meine Frau kocht natürlich, wir haben 2 Kinder, die kümmert sich sowieso schon 5 Tage die Woche um die Kinder und ums Abendessen und so weiter, und dann hat sie mal auf einmal keinen Bock zu kochen, verstehe ich auch. Und natürlich ist es einfach so, weil wenn wir halt um 18:30, 19 Uhr essen, dann bequeme ich mich halt um 17:30, 18 Uhr in die Küche. Und dann gibt es eine halbe Stunde später was, weil ich halt dann meistens fitter bin. Also
naja.
Ja, mit dem Ablauf. Aber trotzdem ist es so, dass es mich dann darüber hinaus doch schon nochmal, also Punkt, was heißt punktuell, immer wieder mal reizt, sag, okay, jetzt habe ich Bock, was kochen, weißt du, und dann auch Freunde frage oder Leute, hier wollte nicht kommen und so, und dann will ich einfach mal was kochen, weil ich will auch mal was, ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt nichts Normales im Restaurant kochen, aber ab und zu,
weißt du? Ja, ich, weiß
ja, klar. Hey, ich koche halt auch mal gerne was Normales, weißt du? Ne?
Soul und, Food.
Ja, ein bisschen so, ne? Ja. Aber das ist schon auch ein wichtiger Punkt, auch im Restaurant, also Seele, weißt du? Das ist
voll.
Naja.
Nee, ich meine, sowas auf easy mal was gemacht.
Naja, easy ist gar nichts. Weil jetzt stopp mal, weißt du?
Der Punkt.
Bitte alle, die das hören, ja, und denken, kann ich mal ein Rezept haben? Sterneküche für zu Hause und bitte schnell, fuck you, weißt du? Ja, weißt du? Und auch dieses im Fernsehen, in 15 Minuten hier 3 Gänge hingewichst, weißt du? Das ist der größte Rotz, weißt du? Es ist nichts einfach, weißt du? Ja. Ja, wenn es so einfach wäre, ein Butterbrot mit Schnittlauch zu machen, ja, dann wären halt nicht die 100, die du irgendwo hast, 100 mal scheiße, weißt du, ne? Es ist gar nichts easy, weißt du? So, und koch einfach mal eine Kack Hühner- oder Rinderbrühe, ja? Das dauert halt 3 Stunden, weißt du? Und weißt du, ist gar nichts ist easy, weißt du?
Ja, diesen Topf, ist einfach so. Den ich bei euch gegessen habe, der war auf jeden Fall
besser
als die anderen.
Koch einfach mal Pasta. Wer hat's denn am Kasten, die Pasta dann abzuschütten, ja? Dass ich die Zeit schon inkludiert habe, wo ich sie mit den Zutaten, mit denen ich sie gern essen würde, abmische, ich also auf den Teller kriege, bis ich am Tisch bin, es zu meinem Mund führe, dass dann die Pasta perfekt ist, weißt du? Weil da vergehen nämlich nochmal 3, 4, 5, 6, 7 Minuten, wo diese Pasta nachzieht. Und wenn ich die Pasta abkippe, wenn sie schon fertig ist und bis ich sie esse, dann ist sie eben nicht mehr toll, also so toll wie vorher, ne? Oder ist es gar nichts einfach. Nichts ist einfach, ja?
Du musst halt wissen.
Es ist aber trotzdem sehr einfach. es kann so einfach sein, aber ja, könnte.
Ich stelle mir aber auch immer die Frage, wenn die Leute sagen, oh geil, Britt, was du da wieder gekocht hast und voll cool. Und ich vergesse halt in der Küche die Zeit. Ne? Ich stelle mich hin, weil ich es mir wert bin. Ja, ich denke so, mein Körper, der muss funktionieren. Und ich will einfach auch geilen Scheiß essen. Wie du sagst, ich hasse es auch wie die Pest, irgendwas zu essen und Kalorien an was zu verschwenden, was halt einfach scheiße ist. Ja, also nicht nur geschmacklich, sondern auch qualitativ. Und dann denke ich mir, die Leute stellen sich stundenlang hin und schrubben ihr Auto oder stellen sich morgens eine Stunde ins Bad und schminken sich, aber eine Stunde in die Küche sich zu stellen, um sich was Geiles zu essen zu kochen.
Ja, geil, da haben wir gar nicht nachgedacht. Nicht. Ja, stimmt, aber ist halt stimmt, so, ne? Ja, absolut. Ja, totally.
Yeah.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Davon kann ich noch lernen.
Ja. Mit Schminken?
Ja, von allem.
Wie man ein Auto wäscht.
Nee, ich habe ursprünglich diese berühmte aller drei Fragen gestellt, weil ich halt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt 5 Tage die Woche im Studio bin und Musik mache, dann komme ich halt nicht am Samstag heim und denke so, geil, lass mal einen Song schreiben.
Ach so, ja, ja.
Ja, bin aber ich dann auch froh, wenn ich mal irgendwie mich mit was anderem beschäftige. So, das meine ich.
Ja, ja, aber gut, aber ich ohne jetzt jemals einen, ich habe meinen letzten Violinschlüssel, glaube ich, vor 20 Jahren gemalt, weißt du, ja. Aber, also ich habe das überhaupt keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt hier im Laden stehe und hier das auf einen gewissen Level zu machen und ich komme nach Hause, dann kann ich etwas zu essen kommen, was alle meine Entchen gleich kommt. Weißt du? Ja. Ja, aber ich glaube, von der Musik nach Hause zu kommen und dann sagen, oh, jetzt komponiere ich ein Kinderlied, ist halt für den Arsch, brauchen wir nicht reden. Ja. Aber ich kann halt einfach mal auch ein gutes Sandwich machen zu Hause.
Ja, ja,
also ich glaube, das ist da schon nochmal ein Unterschied vielleicht.
Ja, aber das stimmt schon, was auch diese einfachen, also oder sagen wir mal simplen Sachen halt auf einem krassen Niveau zu machen, ist ja auch irgendwie geil. Ihr habt doch so ein, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Butterstriezel.
Ja, gibt's doch immer.
War richtig krass geil. Dann dachte ich mir auch so, wow, es ist eigentlich nur ein Stück Brot, aber halt so krass.
Hefeteig, ja.
Das ist halt schon irgendwie auch die Kunst, das irgendwie halt einfach aussehen zu lassen, aber halt, dass es halt anders schmeckt wie die anderen 100, wie du halt gemeint hast.
Naja, natürlich. Es ist natürlich auch, und es sagt ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht einfach, auch wenn es einfach ist, ne, eigentlich, ne? Also es ist doch wie mit allem, man muss sich halt beschäftigen, ne? Und dann entwickelt man ein Gefühl dafür und und dann funktioniert das halt auch. Ist ja logisch, ne? Ja.
Magst du mal erzählen, was du auf Teneriffa da immer treibst?
Na, immer.
Ja. Ab und zu, wenn du da bist.
Jet Set, hier mal.
YOLO.
Mit den Geistern abhängen. Nein. Ich war da jetzt 2, 3 Mal arbeitstechnisch, genau. Weil ich war doch schon ein paar Mal in Spanien, im spanischen Raum so ein bisschen. Das hat auch einen Grund, warum, weil ich habe mal einen Kochwettbewerb gewonnen und der kam ursprünglich aus Spanien, ist übergeschwappt, Deutschland, Österreich, Schweiz. Erst auf Lage 211 habe ich die erste Ausgabe davon gewonnen und die ganze Organisation hinten dran sind halt Deutsch-Spanier, ne? Also Spanier, die in Deutschland wohnen und die haben auch eine Agentur mit dabei, die halt Köche vermitteln, ja, die also Ich fliege jetzt auch nächstes Monat, März, ja, März haben wir schon, ja genau, fliege jetzt auch fast nächsten Monat, nach Dubai, das haben die auch organisiert zum Beispiel, also die checken ein bisschen was für mich, ne, da kommen halt Agentur für Köche, da kommen Anfragen rein, wie es der wieder so läuft, ne, und dann, ja, ich habe ja den Koch und so. Und dadurch habe ich halt auch immer wieder, war ich, keine Ahnung, 10 Millionen Mal in Barcelona zum Kochen und Madrid und Teneriffa ist oft ein Thema und in Marbella und so weiter und so fort. Genau. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich da hinfahre zum Kochen. Dann treffen sich meistens andere Leute, die auch was Ahnung vom Kochen haben und dann haut man sich auf der Backel, ne? Und dann kochen wir halt was, ne? Genau.
Gehst du dann dort auch essen? Also keine Ahnung, Barcelona hat ja auch viel zu bieten, ne?
Ja, aber es ist meistens organisiert für mich. Ja, ja, genau. Ich habe da meistens wenig Freizeit. Also total der Arme war in Barcelona und dann wird auch nur hingebracht, wo er essen muss, weißt du? Ja, ja. Nee, bin eh dankbar, du bist ein bisschen lost, ne? Ist ja logisch, ja, ne? Du kommst da hin, weißt du, und dann fällst du ins erste 24-Stunden-Tapas-Restaurant rein und wunderst dich, warum es scheiße ist, weißt du? Ja, warum, ne? Weil du Sprache nicht sprichst, weil du keine Ahnung hast und fertig, ne? Und zum tausendsten Mal die La Rambla runtermarschierst bis zum Meer und dann wieder zurückgehst. Ja. Naja, genau. Nee, aber das wird meistens, aber es das heißt ja nicht, dass es immer gut ist, nur weil es so organisiert ist.
Ja, klar.
Naja.
Aber ist dir da irgendwie was Geiles im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, oh, beim nächsten Mal wäre geil, wenn ich da nochmal hingehen könnte?
Es sprudelt gleich aus mir heraus. Ich brauche nur noch eine Minute, darüber nachzudenken. Nee, doch. Ah, ja, genau. Entschuldigung. Entschuldige mich gleich direkt bei dem oder derjenigen. Ich kann den Namen natürlich nicht mehr. Das war auf Teneriffa, genau. Und da hat man uns dann, oftmals ist es so, dass man so rumkutschiert wird ein bisschen, von Produzenten hier gezeigt wird und da. Und dann waren wir auf dem Weingut und dann waren wir so eine Bananenplantage. Ich wusste zum Beispiel, also das weiß ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr oder 3, dass es gibt eine autochtone Bananensorte in Teneriffa, ja, die Insel halt nicht verlässt. Ist eine Insel, ne? Und es ist ja auch ziemlich nah an Afrika dran, ne? Das heißt, ist jetzt eher näher an Afrika als an Europa, ne? Und diese Banane ist halt immer auf dieser Insel geblieben. Ne? Und das hat mit der Banane, die wir im Laden kennen, gar nichts zu tun. Und ich wusste, es sind so kleine, so, ne? Hat wahrscheinlich auch einen Namen, ne? Aber es ist eine autochtone, nur dort ansässige Bananensorte. Dann haben wir Bananenplantane. Ja, wusste ich auch nicht. Und jeder sagt, wenn du in Teneriffa bist, du musst unbedingt diese Banane essen. Ja? Dann war ich extra am Markt und habe mir so eine Banane gekauft. Okay, lange Story, aber es war eine Banane unterm Strich. Gut.
Nee, sie war kleiner.
Sie war schon gut, sie war halt klein. Ja, ja, okay. Aber das wollte ich gar nicht, das war jetzt gar nicht das Highlight. Nee, und zwar, und dann Bananenplantage und eine Ziegenfarm haben uns angeschaut. Boah, da habe ich Ziegenbutter gegessen, wäre top. Aber dann sind wir bei diesem Weingut, irgendwann war da irgendwo, waren wir ja zwischen den Reben und dann sind wir da zu diesem Weingut selber gefahren. Und das war eigentlich so ein bisschen so bilderbuchmäßig, wie man sich's vorstellt. Man kommt rein, aber seht diese mediterrane Nummer, überall Holzstein, alles, was ist so, ne? Obernice, was ist? Kitschig halt schon fast. Und dann stand da wirklich auch noch dieser alte Opa, gefühlt 95,5 Jahre alt, weißt du? Und hier Tisch aufgebaut, Holz, ein Tisch und ein bisschen so Steintöpfe und tralala. Dann hat der Mojo Rojo hat er da gemacht, ne? Weißt du, in seinen Dings. Und dann hat er hier seinen Chili und seinen Knoblauch und so. Und dann gab es Kartoffeln, die wurden dann halt da gekocht. Und dann, die kocht man mit Meerwasser, ja? Und dann werden die gekocht. Und das Ziel ist es, dass die Kartoffeln fertig sind, ist, wenn dieses Wasser weg ist. Und am Schluss fängt man an, diese Kartoffel so zu schwenken, dass das Wasser, also das Salz, das sich immer mehr reduziert, so eine kristalline weiße Schicht um die Kartoffeln herum bildet, ne? Und dann hat man diese Kartoffeln, die so angeschimmelt aussehen, also diesen weißen, ne? Und die isst man dann, weißt du? Und dann mit dem Brot und mit diesem Mojo Rojo. Ja, das war schon ziemlich fett, muss man sagen, ne? Also es ist natürlich auch immer diese Romantik dabei vor Ort. Ja, man macht dir das heute in der Pause vom Dschungelcamp in deiner Küche fertig, ist das natürlich nicht so geil als wie da. Da brauchen wir nicht reden. Ne?
Ja, ja. Aber mit Meerwasser kochen, das ist
ja scheiße, da denke ich heute noch drüber nach. Das ist ja voll geil, aber ich habe schon gemerkt, dass ich bin ja ganz stark, ganz oft ein Unwissender. Ne? Das ist darauf zurückzuführen, dass man eigentlich als Gastronom sehr stark an den Ort gebunden ist, wir nennen es mal Restaurant, und einfach nicht rauskommt. Ne? Das heißt, jemand, der Zeit hat und Kohle hat und die Welt zu bereisen und sich anzuschauen, hat mehr, also Produkte und Kulinarik visuell gesehen und wahrgenommen als ich, weil ich komme auch nie, also zuerst die Hälfte des Lebens hast du keine Kohle, weil du es nichts verdienst, ja, und 16 Stunden da in diesem weißgekachelten Raum stehst und am Ende bist du vielleicht auch noch selbstständig und hast Family und hast wieder keine Zeit, weißt du, ne, so, das heißt, Mein Paradebeispiel ist immer, ich war auch noch nie in meinem Leben an einer Austernbank irgendwo in der Bretagne und habe eine Auster geschlürft, weißt du, so, ne? Weil, Ja, mhm. Hat sich einfach noch nicht ergeben. So, und es gibt halt immer Leute, die haben tausendmal mehr Ahnung wie ich selber. Und warum habe ich das erzählt? Was war eingangs die Nummer? Warum bin ich da jetzt?
Es ging ums Meerwasser.
Ja, Kartoffeln, ja, genau, ich weiß schon. Und ich habe schon und da hab ich tausendmal drüber nachgedacht, so, wie ist denn das eigentlich? Das wäre ja fast hier zum Kopieren und so.
Nicht, dass auf die Idee kommt,
ich, dann habe ich das zwei, drei Leuten erzählt und alle so, ja klar, es ist voll, voll traditionell da. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin der Depp. Weißt du?
Okay, dann habe ich gesagt, hä, wieso, gut, das mache ich schon?
So putze ich meine Zähne. Weißt du? Nein.
Und dann, trinkt das immer, Bruder.
Was, du kochst deine Kartoffeln anders? Im Dämpfer?
Hä, du nimmst überhaupt normales Wasser, Bruder?
Nee, und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin der Depp. Ich habe keine Ahnung, alles klar, dann lass stecken mit der Idee und machen wir was anderes.
Ja, aber denkst du, dass diese Erfahrungen, die dir fehlen, die andere vielleicht mehr gemacht haben, als du wirklich weiterhelfen würden? Oder dass du, nein, dadurch geilere Scheiß
machen würdest? Nee, das ist nur für deine persönliche Horizonterweiterung. Ja. Und ist ja klar, wenn du an der Thematik interessiert bist, weißt du, dann wirst du natürlich auch wissen, welche dreckigen Maden unter welcher Baumrinde im Amazonas die sich reinballern, und dann wirst du da vielleicht auch mal abbeißen, weißt du? Das ist eine
oder reine, auch nicht.
Ja, aber doch nicht.
Wo die Pfeilgiftfrösche chillen.
Ja, also, das ist eine reine Interessensache. Aber das würde, ist ja, wir lieben Koriander, aber ich habe kein einziges Blatt Koriander in meinem Menü die letzten 10 Jahre so verarbeitet. Und ich denke auch, ich sage auch immer, zu wissen, was man will, ist das eine, aber ich sage immer, es ist so wichtig zu wissen, was man nicht will, weißt du, ne? Ja, und deswegen mache ich auch ganz spezifisch das, was ich tue. Und ich denke auch, das ist deswegen auch halbwegs erfolgreich, das deswegen ist. Und wenn ich es anfangen würde, ich sage auch immer, wenn ich es anfangen würde, jetzt, dort kochen sie die Kartoffeln so und dort ist die Made unter der Rinde und so weiter, und wirst du gar nicht mehr fertig, ne? Ja, also, ne, ich meine, Tetris war auch super erfolgreich und es waren trotzdem nur ein paar Blöcke, die sich ineinander.
Aber dein Slogan ist ja auch Kreativität durch Zensur.
Genau, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche direkt, ja, das ist schon, was ich jetzt angeschnitten habe, ne? Also man kann natürlich allem hinterherjagen, das hört sich so negativ an, weil ich respektiere das natürlich, wenn das jemand tut, ja, also möglichst eine gewisse Diversität am Teller zu bringen, wobei das natürlich heute ein bisschen schon kollidiert mit den gesellschaftlichen Nöten, die man so hat. Es ist ja nicht mehr ganz so en vogue, quasi alles irgendwo auf der Welt einzukaufen und dann mit irgendeinem Transportmittel, das meistens
mit Benzin fährt.
Ja, genau. Ja, also, na, aber trotzdem, aber ich respektiere das, wenn das jemand so tut und sagt, das ist ja auch cool, weißt du, na, wenn man dann vielleicht auch mal was zu was kommt, was man so nicht hat. Aber für mich war irgendwann mal klar, okay, dadurch, dass ich mich auf die österreichische Küche in meinem Sinne konzentriere, fallen natürlich ganz viele Sachen außen vor. Also ja, klar, ich meine, bei uns gibt es keine Olivenhaine und es gibt auch keine Salzwasserbuchten, wo irgendwelche Meeresfische drin rumschwimmen. Also man hat sich ja ganz vielen Produkten entsagt. Ne? Also seine Zensur ist natürlich immer von außen auferlegt, so hat man sich die selber auferlegt im Endeffekt. Aber das war schon auch ein wichtiger Schritt, um quasi gewisse Prozesse dann irgendwie für sich selber zu entdecken, weil man sich halt immer mit dem gleichen Scheiß beschäftigt. Ne? Das soll für dich auch spannend bleiben. Ne? Ich meine, ihr seid Brillenträger, ne? Und ich sehe schon eure Modelle. Ihr könntet auch einfach ein simples Drahtgestell tragen. Weißt du? Aber wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann komme ich halt immer, die ist auch cool und was. Und so ist es mit allem. Wenn ich mich was beschäftige und ganz gezielt nur mit einem Thema, dann entstehen halt Varietäten im Endeffekt. Ja. Und so aber ist es.
Ich kenne das auch, wenn man einfach Sachen bewusst weglässt, dann macht man sich es halt auch auf vielen Ebenen einfacher einfach.
Ja, und man kommt natürlich, gerade beim Essen ist es so, man kommt auf Sachen, oder scheiße, das hätte ich jetzt nie bemerkt, wenn ich das Produkt verworfen hätte und ich hätte mir ein neues gesucht, wäre das nicht zustande gekommen. Und das ist ja, ich habe ein paar Sachen, die eigentlich eine Metamorphose durchgemacht haben, ja, wo die gestartet haben und heute bin ich am Punkt und es ist eigentlich noch immer das gleiche Produkt und der Prozess ist noch immer ähnlich, aber man hat den immer so modifiziert und hat neue Erkenntnisse errungen, irgendwie, dass, weil man jahrelang sich mit diesem Produkt dann so auseinandergesetzt hat, wo man heute am Punkt ist, wo man sagt, wo geile Scheiße einfach, weißt du? Das wäre nie gewesen, wenn ich ja morgen nicht mehr Kräuterseitling gemacht hätte, sondern gesagt, okay, jetzt will ich Weizengras machen, weißt du?
Ja. Ist das zum Beispiel mit dem Salzsellerie so gewesen? gewesen.
Zum Beispiel natürlich, ja. Aber wir haben auch noch ein ganz anderes Beispiel. Also ja, zum Beispiel Salzsellerie rauf, weil immer dieses Sellerie-Ding, weißt du, und dann, man muss auch sagen, dass oft auch der Zufall eine Rolle spielt, muss man natürlich auch sagen, ne? Aber der Zufall kann ja auch erst entstehen, wenn du dich wirklich damit beschäftigst. Ne? Der Zufall wird nicht da sein, wenn, also wenn ich keinen Sellerie in die Hand nehme, wird der Zufall auch, ist nicht zuträglich, dass es auf einmal rauskommt, weißt du, so, ne? Ja, also wenn ich jetzt mein Auto rumschraube, wird nicht auf einmal der getrocknete Sellerie neben mir herrollen.
Im Kofferraum, ne? Vergessen. Das
ja, auch wirklich. So, ne? Genau. Aber ja, ganz genau. Darum geht's. Und es gibt auch ein anderes, also wir haben wir machen so eine Fake-Gänselebercreme quasi aus Kräuterseitlingen zum Beispiel.
Das ist der erste Gang, ne?
Der erste Gang, genau. Das ist krass. Ja, mit dem Strissel, genau. Ja, und das ist einfach ganz plump entstanden, also das ist auch am deutlichsten sichtbar. Das ist nur so eine 10-Minuten-Idee vor 5 Millionen Lichtjahren entstanden, wo ich sage, okay, ich wollte ursprünglich mal so einen Gemüseauflauf irgendwie machen und dann, ich frage mich auch immer, was ist denn das Gute an dem an der Ausgangsidee, ja, was es sich lohnt, auf den Teller zu bringen. Ne? Und wenn ich an einen Auflauf denke, ja, das Gemüse oder was auch immer ist, dann ist es immer die knusprige, angepackte Nummer am Rand, weißt du, die du so ab. Mhm. Ich meine, jeder entscheidet sich immer für das Knusprige an der Seite oder oben, weißt du, ja. Das kennen wir, wenn ich zu Hause einen Kartoffellauchkrab oder mache, was meine Frau liebt, ja, dann ist natürlich immer in der kürzester Zeit der Käse runtergefressen oder so. Na, ist ja logisch, weil darauf steht man. Ne? So, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche irgendwas Angepapptes, was so dieses Ding simuliert, diesen Gemüseauflauf, der halt irgendwie so angepappt ist. Ne? Und dann habe ich so eine Kurzschlussidee, habe gesagt, okay, hier Kräuterseitlinge habe ich mit Hühnereiweiß einfach durchgemixt und also ein rohes Püree von Hühnereiweiß und Kräuterseitlingen. Und dann habe ich das in der Pfanne einfach mit Butter angefangen zu braten, also zuerst einmal das ganze Wasser weggekocht und dann ist es so fein krümelig geworden, wie so Hackfleisch, ne? Und dann habe ich das ganz dunkel und relativ knusprig gemacht und das hat dann wirklich auch dieses Umami natürlich und so weiter und so, und das war dann dieses Ding, das Topping für dieses Gericht. Und dann ist es halt so, ne, es bleibt natürlich mir was über und dann ballerst du das so rein am Ende und denkst, das ist mega, das ist so krass. Ne? Und dann, wenn dich irgendwas berührt so in der Art, dann weißt du, okay, damit musst du dich nochmal auseinandersetzen, weil das ist zu gut, als dass es nur das Topping ist. Ne? Mhm. So, und dann kam es zum nächsten Gericht, dass man sich, dann beschäftigt man sich genauer damit, was für Stadien durchläuft jetzt diese Masse, diese rohen Pilze, flüssig gemixt quasi im Mixer, ja, also ohne Wasser, weil der Pilz hat Wasser genug, ne? Und dann blubbert es so vor sich hin, diese rohe Pilzsuppe, also, ne? Und dann betrachtet man die Stadien, ne? Und dann hat es auch ein relativ softes Stadium, ne? Wo das Eiweiß dann das gerinnt und dann hast du so softes Veggie-Hack, sage ich jetzt mal, ne? Und dann und das nennt man ja in der österreichischen Küche Haché, ja? Ja, ich weiß nicht, kennt man vielleicht
nicht. Haché,
ja, genau. So, und dann, okay, cool, so ein Pilzhaché. Und dann denkst du so weiter, okay, mit was geht das bei uns zusammen? Und dann machst du halt dein Gericht, das was du da machst, ne, sozusagen. Ne? Und dann hatte ich das Gericht auch ziemlich lange auf der Karte, 10 Monate, Pilzhaché mit Gemüsebechamel und oxidierten Grün, also mit dem grünen Salat, wurscht. Kommt es dazu, dass okay, dann geht dieses Gericht, okay, wir brauchen was Neues, hier, das muss irgendwie von der Karte. Und dann weiß ich noch, da kommt vielleicht auch ein bisschen der Zufall wieder zu tragen, zur damaligen Köchin sage ich so, ja, du, weißt du was, wenn das heute jetzt fertig ist, das Ding, den Rest, den du noch hast, den ballerst du jetzt einfach in so, jetzt kommt ein Fachausdruck, erkläre ich gleich, in den Paco-Chat, weißt du, Paco-Chat-Dose, ich weiß nicht, ob man das kennt, ist ein krasses Gerät, was viel zu teuer ist und die Reparatur viel zu scheiß lange dauert und auch viel zu lange ist und die Schweizer einfach dieses Monopol da drauf haben und die halten uns Gastronomen an den Eiern, ja, mit dieser Scheiße. Hey, das ist wirklich, das ist so, wie wenn du jeden Tag deine Infusion brauchst und die wird nur in der Schweiz hergestellt, deine Infusion, weißt du, ja. Und es gibt keinen Service dafür und so weiter und so fort. Egal, gut. So, Paco-Chat und dann wird das gefroren und dann durch die texturelle Veränderung hat es diesen lebrigen Kontext ergeben, ne? Und dann war klar, okay. Ja, das wird jetzt ein vegetarischer Lebergang, ne? Und dann klar, Butter muss rein, Alkoholreduktion, Gewürze und so ist es entstanden. So, und diesen Prozess, der hat 2 Jahre gedauert irgendwie, ja. Krass. Aber am Ende ist es das rausgekommen, was es ist.
Es war mega intens.
Das
war überkrass.
Ja.
Ja. Wir hängen an deinen Lippen. Es ist unglaublich. Also ich könnte auch die ganze Zeit zuhören, aber wir haben tatsächlich auch noch so ein paar Kategorien, okay. die die Unterhaltung noch spannender machen.
Das ist perfekt, ich bin so verkatert. Endlich haben wir mal einen Gast, der viel redet. Das ist perfekt.
Nee, ist mega geil. Und unsere erste Kategorie heißt der Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf.
Und zwar bekommst du 10 Fragen von uns abwechselnd gestellt. Entweder oder. Mhm. Du musst dich entscheiden.
Schnell.
So, genau. Heute Gentleman first.
Okay. Naschmarkt oder KDW Feinschmecker, 5. Stock?
Naschmarkt.
Oliven oder Rapsöl?
Oliven.
Weiß oder dunkle Schokolade?
Dunkle.
Zitrone oder Zitronenverbene?
Zitronenverbene.
Alkoholfreie Getränkebegleitung oder Wein?
Oh, das ist gemein.
Ich weiß.
Weil es gibt so viel Scheißwein, das kann nicht Wein sein.
Okay, sag mal, gute Weinbegleitung oder alkoholfreie Getränkebegleitung?
Gute Weinbegleitung.
Stangen oder Knollensellerie?
Knollen.
Sternerestaurant oder zünftiges Gasthaus?
Oh, das ist auch gemein. Es gibt viele Scheißwirtshäuser und viele Scheiß-Sternerestaurants, weißt du? Wirtshaus.
Döner oder Burger?
Döner.
Skifahren oder Radfahren?
Skifahren, sorry. Also,
du bist Österreich.
Das ist eine Frage. Wer fährt Fahrrad? Da sterben die Leute wie im laufenden Band.
Essen gehen oder zu Hause kochen?
Oh, essen gehen.
Ah ja.
Das war's schon.
Ja, ja. Tatsächlich.
Ja, ist nur gemein, dass man das nicht erläutern kann, ne?
Doch, kannst du.
Achso, klar. Ja, alles gut. Ja, ich muss schnell antworten. Also,
aber jetzt können wir drauf eingehen.
Da dachte ich mir schon, dass die Wahl auf Skifahren fällt.
Ja.
Weil du warst ja auch mal...
Ja, das Problem mit dem Radfahren ist, ich meine, der tut halt auch einmal 3 Tage der Arsch weh, wenn du nie Fahrrad fährst, und fährst du einmal. Ich meine, wo 16 Kilometer von meinem Laden weg. Ich habe schon mal geschafft, einen Sommer ungefähr 10 Mal hin und zurück zu fahren. Ich meine, das musst du vorher überlegen, ob du 2 Stunden heute am Fahrrad sitzen willst, ne?
Ja,
naja, und dann brennt der 3 Tage der Arsch, wenn du das erste Mal drauf sitzt, weißt du? Naja, so. Also, könnt ihr euch vorstellen. Und Skifahren muss ich halt nie. Gibt ja keinen Schnee.
Aber du warst ja im Interalpenhotel, da wurde bestimmt auch Ski gefahren.
Ja, nee, wir haben auch jetzt große Träne, unseren Skiurlaub jetzt gecancelt, der jetzt am Sonntag stattfinden hätten sollen. Aber Österreich ist ein Hochinzidenzgebiet, was bedeutet, dass meine Kinder bei der Rückreise 10 Tage in Quarantäne müssen.
Krass, echt?
Und ja, weil Kinder ab 6 Jahren werden behandelt wie Erwachsene. Meine Kinder sind erst einmal geimpft, also haben somit jetzt ungeimpften Status. Und du musst natürlich auch als Erziehungsberechtigter gucken, dass die in die Schule gehen. Obwohl, jetzt haben sie die Präsenzpflicht aufgehoben. Ich muss sie auch nicht in die Schule schicken.
Echt?
Aber wer will sie nicht in der 10 Tage zu Hause haben? Sorry.
Das wusste ich auch nicht.
Das ist ganz schön gemein. Jetzt haben sie die Präsenzpflicht aufgehoben.
Heute,
ist,
oder?
Nee, vorige Woche, am Mittwoch. Ja, ja. Mhm. Das ist ganz schön gemein. Und dann na klar, lässt du deine Kinder nicht zu Hause, sorry.
Ja, also ich kriege das nur von Freundinnen mit, die alleinerziehend sind und das ist, glaube ich, auch zu zweit kein Spaß. Also alleine noch weniger.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ja, krass.
Ich habe gehört, wir kriegen heute auch wieder ein kleines Geschenk.
Ach so, ja. Ja, genau das Richtige für euch mitgenommen.
Oha.
Oh mein Gott.
Okay.
What?
Also, ich muss also sagen, gestern um 16.30 Uhr hat das Telefon geläutet, ne? Und ich war zu Hause, wir haben das Restaurant geschlossen gehabt, wegen keinem Reservierungsaufkommen. Dann wurde mir mitgeteilt, ihr bekommt Geschenke. Okay. wo nehme ich jetzt ein Geschenk, das mit meinem Laden zu tun hat, weißt du, ja? Also, ich meine, ihr seid ja gerade am Weg zur Arbeit, so mein Zwischenstopp, ne? Ja, wenn ich vorher nicht mehr im Laden bin, ne? Ja, okay, dann bin ich heute um 11.30 Uhr circa, nee, Entschuldigung, 11.30 Uhr bin ich schon im Auto gesessen, um 11 Uhr, kurz 10 nach, bin ich im Büro gewesen, habe mich so im Kreis gedreht und gedacht, Scheiße, was findest du denn jetzt hier, was mitnehmen kannst, ne? Und dann Gott sei Dank, meine bessere Hälfte, die übrigens die Chefin ist, ja, die Geschäftsführerin, Janine Kessler an der Stelle, ja, noch ein Exemplar von unserem Salzsellerie gehabt, weil wir verschicken den auch. Kostet übrigens 95 Euro im Webshop und das ist auch, scheiße, das kostet 1 Euro in der Herstellung, warum kostet das 95 Euro? Was ist los? Ja, sage ich dir ganz genau, wie es passiert ist. Irgendwann kam es zu dem Tag, wo ein Gast einen Salzsellerie kaufen wollte im Restaurant und dann kommt damalige stellvertretende Restaurantleiterin zu kriegen, Chef, was will er einen Salzsellerie kaufen, was kostet der? 95 Euro. Einfach so, einfach gesagt. Seitdem kostet er 95 Euro. Ja, so, ja, genau. Aber ich meine, ist überschaubar, was wir verkaufen, aber ab und zu geht er. Nee, genau, und da hat man noch einen. Und den darf ich euch einmal über. Ihr müsst euch nachher streiten, wer was kriegt.
Geil. Also, ich hab, kann man den teilen?
Ja, witzig. Ich habe eine E-Mail letztens bekommen von so einem Kochclub, irgendwas, Grill, Bla Club. Und die haben versucht, zwei bestellt und gefragt, ob wir die teilen können. Sag ich, nee, sorry. Und dann haben sie mir Fotos geschickt, wie sie die geteilt. Also die einen haben mit der Knochensäge geteilt, was ich ein bisschen freaky finde. Wer hat eine Knochensäge zu Hause? Sorry. Okay. Ich hab nicht mal eine Knochensäge in meinem Laden. Ich meine, ich weiß schon, was eine Knochensäge ist. Ne? Ja? Aber jetzt nicht medizinisch, auch in der Küche gibt es sowas. Ne? Ja, logisch. Aber wer hat als Hobby kochende Knochensäge zu Hause? Sorry. Das eine, egal. Und die anderen haben es halt mit der Flex geteilt. Ja? Also haben es hingekriegt. Ne? Und genau. Und der ist jetzt 25.09.19, der ist jetzt, ja, könnt ihr euch ausrechnen, also so schnell bin ich im Kopf, alt. Und der 25.09. hat übrigens eine sehr gute Freundin von uns Geburtstag, aber alles Gute, Raphael, schon mal Jahre, Freundin, genau. Ja, und hier steht, für Berlin total toll, steht SM drauf, was nicht Sadomaso heißt, auch wenn wir in Berlin sind, ja, aber ist gut. Und viele Leute denken immer, das ist eine Story, die ich mir einfallen lasse, aber da gibt es wirklich auch nur eine Charge, die ich gemacht habe, die so aussieht, weil... Denn Salzsellerie hat an dem Tag Sebastian, also ich, und Moritz, ja, der gibt es auch noch bei uns im Laden, das ist mein Sous-Chef mittlerweile, ja. Wir haben den zusammen eingepackt und es war zufälligerweise Vollmond, deswegen habe ich diesen kleinen Kreis hier oben noch hingemacht. Ja. Ja, und das ist die einzige Charge, die wir so beschriftet haben. Überall anders steht immer nur das Datum drauf. Ja?
Ach, das ist ja genau. Lustig.
So, genau, Salzsellerie drinnen. Ich fand es nämlich auch witzig bei der Auswahl, das, was ich mitbringe, weil das ist so ungleich, weißt du? Klar will jeder den Salzsellerie haben und nicht das Ei. Aber da habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt brauchst du noch was Zweites, ne? Und dann, was sollst du denn jetzt mitnehmen, ne? Und dann, wir haben 6 Hühner zu Hause, ja? Also ich habe 6 Hühner zu Hause. Ja, mit allem drum und dran, Hühnerstall und dergleichen und so weiter und so fort. Und dann mein normales Prozedere ist, wenn ich dann, bevor ich zur Arbeit gehe, gehe ich nochmal gucken, ob bei den Ladies alles schick ist, weißt du, ne? Und dann werfe ich ihnen mal getrocknete Dings hin. Und dann lag ein Ei-Nest, weißt du? Und das ist das Hühnerei meiner Hühner von heute, weißt du?
Mega geil.
Geil, weißt du?
Krass.
Ganz genau. Crazy. Und das habe ich euch heute mitgebracht.
Wie oft legen denn Hühner ein?
Also genau, das ist eine super, weil man denkt ja immer, Eier gibt es immer. Ich gehe in den Supermarkt und gibt es Eier. Und da habe ich einiges dazu gelernt. Ich meine, was man weiß, ist ja, die Legeleistung nach einem Jahr nachlässt. Deswegen müssen ja alle Hühner in der Massentierhaltung sterben nach einem Jahr.
Echt?
Ja, habe ich übrigens ganz einen schlimmen Beitrag gesehen. Hier Martin Rütter, dieser Welpentyp, ne? Ja. Martin Rütter unterwegs, googelt das mal. Also krass. Also wenn du das siehst, also man weiß ja, dass denen scheiße geht, aber das will ich gar nicht ausführen. Das war richtig krasser Scheiß.
Ja, ganz zu schweigen von
richtig
den, von
krasser
den
Scheiß. Ja. Ja, aber die räumen die Hühnerställe, so 17.000 Hühner nach einem Jahr aus, da werden Hühner vergessen. So 100 Stück. Und dann verenden die da in vollkommener Dunkelheit, verenden die einfach. Die sind da mit der Stirnlampe rein, da sind die in der Ecke gestanden irgendwie, vollkommen offen, überall in ihrer eigenen Scheiße suchend. Die werden einfach vergessen, was ist da, ne? Das ist also irre. Egal. So, wo war ich stehen geblieben?
Bei deinen eigenen Hühner.
Dankeschön. Und die lassen danach, also wir haben schwedische Blumenhühner übrigens, eine skandinavische Rasse, eine Landrasse, eine alte. Nice. Ja. Und die Blumenhühner wegen der netten Marmorierung des Federkleids, hat sich meine Frau gleich verliebt drin, deswegen haben wir die. Und und die haben eine Legeleistung von 200 Eier im Jahr ungefähr. Aber jetzt kommt es zum Ding. Eierlegen ist abhängig vom Tageslicht, wie lange es das gibt. Ja, das heißt, es gibt ganz viele Hühner, die im Winter keine Eier legen. Ja, unsere Vis-à-vis-Nachbarn haben auch Hühner, die haben seit September ein Ei gehabt.
Wow.
Ja, so, was macht man? Man stellt in den Ställen die klimatischen Bedingungen und Tageslichtlampen her, dass die Hühner genügend Licht bekommen, dass die auch im Winter Eier legen. Ne? So, genau, damit wir auch im Winter im Supermarkt Eier haben. Ne? So, und es gibt aber auch, wir haben eine skandinavische Rasse, das sind sogenannte Winterleger, die auch legen, wenn es kalt ist. Ach, weil die Temperatur ist auch entscheidend. Weil es kann ja sein, dass ich wegen fehlenden Futteraufkommens und eigener Energieversorgung meine Energie nicht in ein Ei stecke, sondern in meinen Erhalt meines eigenen Systems. Ja, und deswegen legen viele Hühner im Winter wegen wenig Licht und wenn Energiereserven keine Eier. Ne? Das weiß man gar nicht, ne?
Ja, krass. Lustigerweise gibt es deswegen auch die Ostereier, weil nämlich Hühner im Winter keine Eier legen. Und dann kommt ja die Fastenzeit. Und in der Fastenzeit hat man ja auch keine Milchprodukte, tierischen Produkte gegessen.
Ja.
Und dann hat man die Eier, die dann angefangen wurden zu legen, weil es ja dann Frühling wurde, einfach hart gekocht. Und deswegen hat man die gefärbt, damit man die unterscheiden konnte zu den anderen dann später, wenn die Fastenzeit vorbei war.
Auch wieder was gelernt.
Geile Story.
Ja, genau. So, wir haben einfach 6 Hühner, aber seitdem habe ich auch fast keine Eier mehr gekauft. Ich finde die total top. Man kann sich um die kümmern, ist voll nett. Und das Geile ist, das sind nicht, wir haben 1000 Haustiere, Hasen, Hunde, Katzen, Hühner, also wir halbe Zoo.
Wo wohnt ihr?
In Französisch Buchholz, das ist Nordosten der Stadt.
Ach, das ist bei mir. Wir. Ja, wir sind quasi Nachbarn.
Ja, wohnt im Buch.
Ah, okay, ja. Genau, da fahre ich nur hin, wenn man ins Krankenhaus muss. Nee, die Oma von meiner Frau und Schwanebeck, die fahren auch immer durch Buch. Also, ja. Genau, aber Hühner sind top, weil die haben auch eine coole Sache ist, das sind irgendwie Haustiere, aber die haben so ihr eigenes Ding, weißt du? Also sind nicht so wie ein Hund, die Aufmerksamkeit und Erziehung und Liebe brauchen. Also die kommen fein, wenn die dich ein Jahr nicht sehen, sind die trotzdem glücklich, weißt du? Ja, also, ne? Und du kannst die fressen aus der Hand und dann ist auch wieder gut, weißt du? Ne? Ich meine, sie sind halt schwerst Futter gesteuert, ne? Also, ja. Aber trotzdem, ich finde die ganz nice.
Na, cool. Das ist witzig.
Was habt ihr für Hunde oder für einen Hund?
Einen Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Einen neuschottländischen, also kanadisch, ja, Entenapportierhund. Ja?
Aha,
genau. Klar. Und das ist eine Retriever-Rasse, ja, es gibt den Labrador-Retriever und Golden-Retriever und es gibt jetzt 6 verschiedene Retriever, so Labrador und so weiter, und das ist die kleinste. Schulterhöhe ungefähr 50 bis 52 Zentimeter bei den Rüden, die Damen sind ein bisschen kleiner, und sieht ein bisschen aus wie ein Golden-Retriever, ja, aber das Fell ist ein bisschen dünkler, wie ein Fuchs, ja. Ach, und das und hat oft so weiße, also weißen Latz, weiße Pfötchen, weiße Schwanzspitze, weißen Fleck auf der Schnauze und auf der Stirn. Also die sehen ganz putzig aus. Und das sind solche, die siehst du und du willst sie anfassen. Ne? Die sind so,
ne? Ich will eigentlich alle Hunde anfassen. Also,
aber es ist so, also wenn du mit diesem Hund spazieren gehst, oh, was ist denn das für eine Rasse? Was denn? Und alle, oh, wir sind vorige Woche spazieren gewesen und da ist eine Frau richtig ausgedrückt, oh, so eine wollte ich immer haben. Und jetzt habe ich nur ein Poster dabei umhängen. Ja, weil man muss wissen, die Rasse ist gar nicht so alt, ja, die ist erst Anfang des 19. Jahrhunderts gezüchtet worden und kam erst nach Europa in den 80er Jahren und so weiter. Und es gibt ganz wenige Züchter in Deutschland und es ist quasi ein Lotto-Sechser mit Zusatzzahl, da überhaupt einen zu bekommen. Ich meine, es waren, glaube ich, 400 Bewerber und es waren 5 Welpen.
Boah, echt krass.
Ja, und die hatten nur Glück, weil Corona war und somit alle Bewerber, die irgendwo aus sonst woher kommen, mal weggefallen sind, weil die nicht wollten, dass die halt dann durch die ganze Nation fahren zu diesen Zeiten. Das heißt, die haben nur Bewerber aus Berlin und Brandenburg ins Auge gefasst. Ja, und dann waren es aber noch immer irgendwie 200. Und dann ausgesiebt Bewerbung schreiben, ausgesiebt 50 mit den letzten 10 FaceTime-Interviews und dann...
Crazy.
Ja, aber man muss sagen, an der Stelle, das behaupten ja sehr viele Leute von sich, dass sie sehr vehement sind und wenn sie sich was in den Kopf gesetzt haben, das bekommen. Aber meine Frau ist schon noch ein Tick krasser. Also die ist ein richtiger Streber. Ne? Also sowas, ja, so, ne? Also
ist ja schwieriger.
Das erinnert mich ein bisschen an mich.
ja, wegen der Wohnung. Ja, sowieso. Genau. Aber auf jeden Fall, der ist jetzt auch ein Jahr alt geworden, weil 16. Jänner war ein Jahr. Nice. Und ja, so, ich sag mal so. Ich meine, ist okay. Also
wir haben fast nur HundebesitzerInnen hier im Podcast, gell?
Ja, aber ich sage auch ganz klar, es ist der Hund meiner Frau. Also ganz klar. Also
deine Hühner und der Hund deiner Frau.
Ich darf auch dabei sein, aber es ist okay. Ne? Ich muss sagen, es ist jetzt nicht. Also mein Leben wäre weitergegangen auch ohne. Ist das einmal so. Aber er ist trotzdem okay. Also ist nett. Ja. Nein, das hört sich jetzt. Das hört sich jetzt an wie. Nein.
Wir wissen, wie
du
das gemeint
ist. Du bist okay, Bruder. Ist okay.
Nee, ist eh okay.
Aber bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, wäre es geil, wenn du noch erklärst, was dieser Salzsellerie überhaupt ist. Weil ich glaube, die meisten, die hier zuhören, wissen das gar nicht.
Guck mal, so hört sich das an. Man hört schon, es ist hart irgendwas. Es ist innen hart und es hat Platz zum Wackeln. Ne? Mhm. Ja? Genau, also die Sellerieknolle wurde, wie wir sehen, in Salzteig eingepackt. Ja? Nach dem Backen wird sie bei 200 Grad für eine Stunde gebacken. Dann kommt sie aus dem Ofen raus. Dann kühlt die ab. Und dann stellen wir die in irgendeinen Raum, ja, in eine Kiste, die halt also Löcher hat, also dass halt Luft dazu kommt. Genau, und dann liegt die Sellerieknolle ja im Teig, Schwerkraft sei Dank, unten auf. Ne? Und Salz hat diese Eigenschaft, hygroskopisch zu sein. Das heißt, es versucht immer alles auszugleichen. Ne? Also das heißt, also wenn ich eine salzige Flüssigkeit mit einer nicht salzigen zusammenbringe, dann hat das Salz diesen Drang, sich auszugleichen. Ne? Ja, also das ist hygroskopisch, nennt man das. Genau, und das passiert dann auch mit dem Sellerie, weil im Sellerie ist kein Salz, aber im Teig ist ganz viel Salz. Und das Salz hat diesen Drang, das auszugleichen. Ne? Deswegen zieht der Sellerie über den Kontakt mit dem Boden das Salz. So, gleichzeitig gibt er das Wasser an den Teig ab natürlich. Ne? Das heißt, die Stelle unten wird feucht, ja, und auch natürlich weich. Ne? Das heißt, nach einem Tag oder zwei drehen wir diese Sellerieknolle um, ne? Damit der Sellerie, Schwerkraft sei Dank, wieder runterfällt, ja, auf eine neue Stelle, die noch kein Wasser gesogen hat. Ne? Und dann kann die Stelle, die Wasser gesogen hat, abtrocknen über die Raumluft, ja, und das ist ein Prozess, den man einfach viele, viele Wochen so vor sich hin macht. Immer wieder drehen, drehen, drehen. Und dann guckt man, es ist fast ein bisschen so wie beim Champagnerrütteln oder so, dass man steht man da und dann guckt man, dass man den Sellerie irgendwie an die Stelle zirkuliert bekommt und dann wieder so hinzustellen und dann stellt man den nächsten dagegen, weißt du, dass das nicht so umkippt, weißt du? Und dann rüttelt man die immer so tageweise so zurecht. Genau, und dann hat man irgendwann so nach 3 Monaten den Punkt überschritten, wo eigentlich auch die Gefahr des Reißens, es gibt ja mehrere Gefahren, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, weil ihr solltet ja alle mein Kochbuch kaufen, wo das Rezept ausführlich erklärt ist und das gibt es für 79,90 unverbindlich bei Amazon und in jedem Buchhandel zu kaufen.
Mic drop.
So, und auf jeden Fall, genau. Und dann ist das irgendwann mal nach 3 Monaten halbwegs safe. Und dann muss man halt warten, so ein Jahr, bis der so fest ist, dass man den reiben kann, ja. Und weil wenn man es vorher aufmacht, dann ist er noch so sticky und verschmiert die Reibe nur, ja. Dann kann man es nicht reifen. Genau. Und es hat genau. Und so läuft das vonstatten eigentlich, ne? Und es hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert, bis wir von der ersten Idee zum fertigen Gericht gekommen sind, weil natürlich muss man immer wieder eine neue Probe machen und warten. Ne? Also ich bin dann irgendwann mal nach 3 Monaten draufgekommen, okay, ich mache mal eine 6-7-Monats-Variante, dann hast du diese Parmesan-Pecorino-Konsistenz gehabt und da kam auch dieses Reiben her. Parmesan reibt man natürlich, ne? Parmesan-Konsistenz. Und dann war es aber zu sticky und dann musste man wieder eine neu machen und dann hat man 10 Monate gewartet und dann hat man gemerkt, oh, jetzt geht's schon ganz gut, aber ne, und dann hat man dieses Jahr einfach voll gemacht. Und bis man da immer hingekommen ist, hat es natürlich auch gedauert.
Ja.
So, und aber das viel größere Problem war dann vielleicht nicht die handwerkliche oder technische Umsetzung, sondern jetzt hast du dieses Ding und du kannst alles damit machen. Ja, stell dir mal das vor, das ist immer wieder bei dem Problem, nicht eingeschränkt zu sein. Ne? Stell dir vor, du hast etwas und du hast nur einen Shot. Ne? Also, du kannst sagst, okay, das muss es jetzt sein. Da bist du überfordert, ne? Also du kannst es ja überall drauf machen und alles ist irgendwie toll. Eine gekochte Kartoffel, auf dem Butterbrot, auf dem Fleisch, auf dem Fisch, du kannst es überall drauf machen und es ist überall toll. Ja, für was entscheidest du dich denn? Also, ja, und ich habe mich dann dafür entschieden, den Sellerie mit sich selbst zu würzen. Ne? Deswegen gibt es gedämpfte Selleriescheiben mit gerösteter Selleriesaat und Salzsellerie.
Geil.
Ja.
Das ist so auch eines eurer Klassikergericht.
Genau, das ist außerhalb des Menüs, das kann man sich mit reinnehmen, gegen einen Aufpreis hat man dann dieses Gericht.
Signature-Dish. Genau.
Ja, ich irgendwie sträub mich immer gegen diesen Begriff. Also,
Begriff
auch. Also ich weiß auch nicht warum, dass bei manchen, also der Anglizismus hat ja sowieso krassen Einzug in die deutsche Sprache, aber manche sträubt sich in meinem Kopf mehr und das Signature-Dish, also Signature, weißt du? Also, aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ja, Entschuldigung, jeder 20-Jährige, der 3 Monate irgendwo eine Küchenleitung inne hat, was der schreibt irgendeinen Kack-Signature-Tisch aufs Menü, weißt du? Ja, so. Und dann kommen so Gerichte rum wie Thunfisch-Tatar mit Mango und geröstetem Sesam, weißt du, so. Alter, das kriege ich in jeder scheiß Bowl hier um die Ecke, weißt du? Ja, nee, also, und das ist... Ich weiß es nicht, ne? Und ich deswegen sträube ich mich so gegen dieses Wort Signature-Tisch. Aber mittlerweile bin ich beim Salzsellerie, bin ich fein zu sagen, okay, und ich trage trotzdem lieber ein Aushängeschild unseres Hauses. So.
Das hört sich doch schön an.
Vielleicht kommen wir jetzt schon zu einem neuen Signature-Tisch eures Hauses, weil wir haben die nächste Challenge für dich.
Yes, das machen Josef, ja.
Und zwar heißt die Kategorie Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Und zwar haben wir 3 Zutaten.
Yeses.
Und wir erhoffen uns einen neuen Klassiker von dir daraus. Und zwar musst du dir vorstellen, ich mache Sonntag den Kühlschrank auf, habe vergessen einzukaufen, bin verkatert, also sehr realistisch. Und in dem Kühlschrank finde ich ein Stückchen Manchego, Babyspinat, der kurz vorm nicht mehr zu benutzenden Status ist. Und weil wir letztens Frank Brömmelhaus hier hatten, noch eine Dose Kaviar. Was gibt's?
Kolle Pizza.
Aber kann man daraus, kann man doch was, was Geiles machen?
Naja, weil du, ja, also nur mit den 3 Zutaten.
Nee, du hast natürlich eine Küche.
Ja, und Öl. Na gut, das, ja, okay. Schau, das Ding ist, also wir haben den unheimlichen Luxus, dass wir vor 3 Jahren ein Haus bauen durften, konnten. Und bei der Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort, ja, ich wollte immer eine Speisekammer haben. Ich wollte einfach einen Raum haben, den ich betreten kann. Und dann ist das so ein Regalsystem und da sind die Zwiebeln, da die Kartoffeln und so weiter. Und sowas habe ich auch. Ja? So, und das ist total toll. Das heißt, wenn ich nicht einkaufen war, und das ist schon passiert oft oder ist schon öfters vorgekommen, dass gefühlt nichts da ist, du kannst diese Speisekammer immer betreten, alles rausziehen, weißt du, und irgendwo findest du, und wenn es ein Glas mit getrockneten Tomaten ist und Spaghetti, und das reicht schon, dann kannst du schon wieder Pasta kochen. Also eine Speisekammer ist echt top. Also deswegen muss ich vorbringen, gehen wir davon aus, dass ich so eine Speisekammer habe, oder gehen wir davon aus, dass, also, weil, na klar, ich meine, Spinat, Kaviar und was war das? Ja, ich meine, vielleicht mit dem Kaviar würde ich jetzt für zu Hause, wenn ich einen Kater habe, vielleicht jetzt nichts machen, weißt du, so, ne? Aber klar, mit Spinat und Manchego, dann mache ich meine Pasta damit, ist ja logisch, ne? Also, irgendwo, das ist ja klar, ne?
Also, eine Speisekammer ist schon geil.
Naja, ja, vor allem, es ist einfach top, ne? Vor allem, du kannst reingehen, weißt du, du kannst dich da, weißt du, da steht der Weinkühlschrank, da steht der Thermomix, okay, das Ding, wir haben, also, ja, okay. Aber jetzt wieder mit dem Programmierer zu vergleichen, ne? Also, wir haben halt ausstattungstechnisch halt nicht nur den Medium vom Aldi rumstehen, ne? Ist halt schön. So, ne? So. Aber das Regalsystem habe ich mir selber gebaut. Da war nicht der Tischlammwerk.
Genau. Also falls ihr demnächst in Urlaub fahren solltet, wenn die Kinder dann dürfen und ihr noch jemanden sucht, der das Haus sittet,
Sag
Bescheid.
Hausmanager, ja, tatsächlich. Ja. Können wir mal Oktober nochmal drüber reden. Wir wollen dieses Jahr nach Australien fliegen. Das, deswegen. Ja.
Was ich noch ganz geil fand, was ich bei dir gesehen habe, ist, du hast nicht nur eine Faux Gras gemacht aus Kräuterseitlingen, sondern auch einen Leberkäse aus der Pilze.
Ja, das war same, also es war eigentlich das gleiche Prinzip, muss man ehrlich sagen. Da war ich ja eingeladen im Restaurant Golvet zu so einem Future Tank quasi, wo es um ein bisschen so Ernährung, was heißt Ernährung für Zukunft, aber so was sich in 30 Jahren, was da passieren kann und so. Und da hat halt jeder, da waren halt ein paar Köche eingeladen, unter anderem ich. Und dann auch ein paar hier Wissenschaftler und so weiter, und jeder hat ein bisschen seinen Senf dazugegeben. Und ich generell das Thema bei Ernährung, also generell so, also Proteine, Pilze, Algen und so weiter, ist irgendwie was, wo ich mir vorstellen kann, okay, das kommt sicher vielleicht irgendwann mal zu tragen, weil ich meine, auch und vielleicht auch nicht in den nächsten 30 Jahren, aber gerade Proteine, ich meine, jeder weiß, dass man auf kleinstem Raum einen Haufen Insekten züchten kann und so eine Kuh braucht einfach mal hart viel Wasser und Zeug, weißt du, bis es uns Proteine liefern kann. Das kann sich keiner vorstellen, aber auch Algen, ich meine, wir wissen, was da für Potenzial schlummert, also nicht nur Ernährung, auch Elektrizität durch Photosynthese und so weiter. Ich glaube, das sind Themen, die werden vielleicht nicht in 30 Jahren, aber sicher in 100 Jahren sicher irgendwann mal stark spruchreif sein, und auch Pilze in Sachen Proteine und so weiter, also und Mineralstoffe und dergleichen. Ich glaube, das wird unsere Ernährung, wenn wir irgendwann 13 Milliarden Menschen sind, ziemlich stark tangieren, glaube ich. Und ja, und da habe ich einfach mal aus Lust und Laune, habe ich einfach mal dann aus Austernseitlingen, also Kräuterseitlingen, Leberkäse zusammengebastelt. Ja, ganz genau. Ja, und für das war das. Aber das war einmal, und dann, das war ganz nett, und dann habe ich das natürlich nicht mehr gemacht. Das war nur, um diese Thematik, die ich dann davor getan habe, also ne, so meine Gedanken ein bisschen zu mit was Leckerem zu untermalen, sozusagen. Ja, genau.
Wie kommt man denn auf eure legendäre Schweineblutpraline?
Auch das kann ich erzählen. Klar kann ich es erzählen, wäre schlimm, wenn ich
keine Ahnung.
Keine Ahnung, habe ich nicht gemacht. Ja, ne, also wir, das kommt eigentlich aus dem eher so aus dem klassisch-französischen Bereich der Grundidee, weil in der klassischen Küche man Soßen mit Blut eingebunden hat. Also vor allem im Wildbereich hat man mit Wildblut Soßen eingedickt sozusagen. Das hat wahrscheinlich auch einen krassen französischen Namen, den ich hier nicht sagen kann. Ja,
gedickt.
Bei denen hat alles einen krassen französischen Namen, aber wahrscheinlich auch der Vorgang, etwas mit Blut einzudicken, heißt wahrscheinlich so. Egal. Da habe ich gedacht, okay, ich will auch eine Soße machen, die aber auf Schweineblut basierend ist. Ja, also Schweineblut hauptsächlich und dann gucken, wie kann ich das zu einer Soße verarbeiten. Und weil Blut ja durch das Hämoglobin sich immer so schmeckt, wie wenn man auf einem Schrauben rumlutscht, ne?
Ja.
Muss man dem natürlich was entgegensetzen, also das Metallische einfach nehmen. Und das tut man immer ganz gut, macht man ja auch im Leberbereich mit Süße und mit Frucht. Ne? Deswegen gibt es auch so, Stopfleber oder so, auch immer irgendwas Fruchtiges und immer ein Süßwein und so. Genau, und dann habe ich das mit Apfelsaft, Honig und braune Butter, also erhitzte Butter, wo die Proteine gebräunt sind, vermischt. Und als ich das erste Mal probiert habe, hat es einfach wie Wertes Echte geschmeckt, hier die Karamellbonbons von ja. Und dann habe ich da mal ein paar Leute probieren lassen, wenn wir vorbeilaufen, und ja, wow, krass karamellig, ne? Und da war eigentlich schon die Idee geboren zu sagen, okay, das muss jetzt einfach, ich habe dann auch meine Soße und mein Gericht gemacht mit diesen Blutsoße und da ja hier mit dem Ferkel, also hier Schweinegericht. Und dann hat man aber das schon auf der Uhr, auf der Inneren gehabt und sagt, okay, das muss jetzt irgendwie in die Patisserie-Süßspeisen-Fraktion. Ne? Und dann hat mein damaliger Sous-Chef und sehr geschätzter Kollege Andreas Rieger, der später selber im 1.0 einen Stern gekocht hat, hat ein sehr ein krasser Tüftler, ja, ein Daniel Düsentrieb der Küche sozusagen, ne? Der hat dann mit dieser Grundidee, er hat dann das Rezept ausgearbeitet für diese Praline. Und das war, glaube ich, im Jahr 2011 oder so. Und seitdem gibt es diese Schweineblutpraline und die hat zwei ganz tolle Eigenschaften. Erstens einmal den psychologischen, weil das kommt zum Schluss und es gibt auch nur dieses eine Petit Four. Also es gibt ja keine große Auswahl, also nur dieses eine. Und das merkt man sich einfach, ne? Also selbst wenn du Scheiße findest, dann weißt du, du hast dieses beschissene Blut gegessen im Horvath oder du feierst es einfach und dann merkst du das auch, ja, weil es ist so prägnant und jeder merkt sich die scheiß Schweineblut.
Ich habe locker schon in 6 Folgen davon erzählt.
Ja, ja. Und das Ding ist, ich meine, ich war jetzt auch schon 1-2 Mal essen irgendwo auf diesem Erdball, ja, und diese Armada von Pettifurs, die hinterher noch kommen. Ich will das jetzt gar nicht ins Negative driften lassen. Mein Respekt an die Arbeit und das Handwerk und so weiter, aber du bist voll gefressen. Ohne Ende. Und dann ballerst du dir noch 6-7 Pettifur rein. Weißt du? Es ist eh schon Overload und Brechreizalarm. Weißt du? Also mir tut es eigentlich leid um die Leidenschaft und die Arbeit der Patissiere und des Patissiers, die da reinstecken und wie es eigentlich manchmal gar nicht mehr gewertschätzt wird. Ne? Weil die Frage, welches Pettifur kannst du dich wo noch erinnern? Keine Ahnung. Ja, weil du voll bist, ja. Weißt du? Was soll ich mir merken? Die tausendste Whisky-Praline oder was? Also wirklich, also merke ich mir einfach nicht. So, und deswegen finde ich es geil, dass wir nur eine Sache haben und die merkt man sich aus. Und da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, den ich eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten habe, was die anderen machen. Ich habe halt auch keine Ahnung von Betty Four machen, weißt du? Und ich finde es richtig geil, dass ich diesen einen Lucky Punch habe, ja, wo den alle feiern und den wir nie von der Karte nehmen werden. Ich werde nie Betty Four Wagen machen müssen, weil A kann ich es nicht und B muss ich nicht. Weißt du?
Das ist geil. Das ist
ein geiler Move einfach, ne? Da feiere ich mich selber dafür ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber gut.
Ja. Man merkt es kaum.
Ich muss sagen, mich hat das komplett weggeschickt, weil ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt noch sowas. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen crazy-mäßiges um die Ecke kommt.
Ja, total.
Und war schon so am Abschalten mehr oder weniger und dann so, okay, hier die Schweineblutpraline, dachte ich mir auch so, okay, alles klar.
Ja, der Name ist auch ein bisschen hier martialisch, muss man sagen, aber das hat auch einen Grund, weil am Anfang hat man natürlich versucht, noch einen melodischeren Namen zu, weil es ziemlich unsexy, Schweineblutpraline.
Was ja, aber das irgendwie auch, das macht es irgendwie, finde ich auch.
Ja, wahrscheinlich. Nicht. Aber am Anfang haben wir ein bisschen so eine süße Schweinerei zum Schluss gesagt.
Süße Schweinchen.
Ja, eine süße Schweinerei zum Schluss. Aber dann sind wir relativ schnell an einen Tisch gekommen, der konfessionsbedingt kein Schweineblut gegessen hätte.
Scheiße.
Dann habe ich ziemlich Stress bekommen mit ein paar Gästen. Ziemlich Stress, ja. Also, die waren richtig pisst. Alter Verwalter waren die pisst. So, und dann hat man gesagt, okay, ab heute ist es nicht mehr die süße Schweinerei zum Schluss, sondern es ist das, was es ist, eine Schweineblutpraline. Und seitdem weiß auch jeder, was drin ist, wenn man es sagt. Ja, genau.
Krass.
Ja, krasse Story auf jeden Fall.
Ja. Oh, die waren richtig pisst. Ja. Tut mir leid an der Stelle.
Ja. Und du hast auch, glaube ich, ein Gericht auf der Karte, was so mich so ein bisschen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Erinnert hat an so Deconstructed-mäßig mit dieser Fett aus der Hühnersuppe, glaube ich.
Ja, Bouillon mit Ei, also genau, Hühnersuppenfett.
Genau, ja.
Ja, genau. Es ist, ja. Ich weiß ja erstmal die Ohren gespitzt, weil bei Dekonstruktion von Gerichten spitze ich immer die Ohren, weil das ist erstmal was ich immer total negativ assoziiere. Ja. Aber du hast natürlich recht, das Fett ist natürlich dem entnommen. Also es ist natürlich auch eine Form. Die Frage ist, ist es sinnhaft oder nicht bei Dekonstruktion?
Ja, vielleicht ist genau. Das perfekte Wort dafür.
Nee, das ist vollkommen korrekt. Nee, in dem Kontext. Auf mich bezogen ist es natürlich. das hat was damit zu tun, dass ich liebe es, klare Suppen zu kochen. Ne? Also, und auch an der habe ich schon tausendmal gesagt, aber Österreich ist das Land der 1000 Suppeneinlagen. Ne? Wenn ihr wüsstet, wie viel Suppeneinlage ist es für Rind, dann muss ich erstmal damit aufräumen. Bei uns gibt es keine Rinderbrühe und auch keine Hühnerbrühe. Ich habe ein Sacher-Kochbuch, wo hinten die Übersetzung von österreichischen Küchenbegriffen auf Deutsch und so weiter. Und da steht Brühe, Doppelpunkt, ja, zweifelhafte Flüssigkeit, das ist es bei uns in Österreich. Eine Brühe ist eine zweifelhafte Flüssigkeit, deren Herkunft unklar ist. Ja? Ja? Brühe ist bei uns negativ behaftet. Brühe ist das, wenn ich 1000 Töpfe in einem Spülwasser durchgeballert habe, das ist eine Brühe. Ja, das ist eine Brühe. Ja. Oder eine Brühe ist ein scheiß Kaffee, ist eine Brühe. Weißt du, ja? Also es ist immer negativ. Das heißt, bei uns gibt es immer nur Suppe. Ja? Hühnersuppe, Rindersuppe, Rindsuppen. So, genau, das ist einmal aufgeklärt da. Aber ich bin auch schon sprachlich so assimiliert, ich erwische mich tausendmal dabei, wenn ich selber Brühe sage. Weißt du, ja? Man muss ja zugeben. Gut, egal, auf jeden Fall, ich liebe das. Ich liebe das, das zu kochen. Und wie gesagt, es gibt 5 Millionen Suppeneinlagen für Rinderbrühe. Und die hat die Welt noch nicht gesehen. Ne? Egal, auf jeden Fall, es hat einen krassen Stellenwert halt in der österreichischen Küche. Rindsuppe, das ist das Um und Auf. Ne? Und ich habe 5 Millionen Hektoliter in meinem Leben als in meiner Ausbildung durch ein Sieb passiert. Ne? Also jeden Tag. So, egal. Und ich liebe es, die Aspekte einer Küche tausendmal, also ich finde immer noch ein Gericht, das ich alleine aus einer klaren Suppe rausziehe. Und das geht los bei der Schwärzen des Zwiebels, was wir mittlerweile nicht mehr en vogue ist, wegen Krebserregend und so, aber als ich meine Ausbildung gemacht habe, hat man das noch so getan, die Zwiebeln geschwärzt, egal. Und das Gemüse, das stundenlang mit drin kocht, ne? Also alles sind immer auf kurz und knackig, was ja auch top ist, ne? Aber trotzdem, man hat ja dieses Gemüse da eine Stunde oder länger mitgekocht und es wurde kleingeschnitten und wieder mitgegessen. Ne? Also es kam ja nichts weg. Bis hin zu dem Fakt, dass das Fleisch, das mitgekocht wird, abgelöst wird und das Suppeneinlage zurückkommt und gegessen wird und in der gehobenen Gastronomie jeglicher Fond, der gekocht wird, abpassiert wird und weggeschmissen wird. Die Knochen, ja, Knochen kann man auch nicht essen, ist auch vollkommen berechtigt, ich will es nicht anprangern. Aber in der häuslichen Küche hat man ein ganz anderes Verständnis für, was ich nochmal esse, als wie in der gehobenen Gastronomie. Und das alles beleuchten, bis hin zu den Fettaugen. Und das ist eine ganz besondere Sache, weil in der Schule lernst du schon, dass die Suppe definiert sich über die Fettaugen, weil das bedeutet Reichhaltigkeit. Warum? Weil wir natürlich ein Bauernvolk sind und es ist eine arme Leuteküche. Und wenn ich heute den schieren Knochen auskoche, dann habe ich kein Fett, sondern erhalte eine Knochenbrühe. Ja, da, Brühe, merkt ihr, Knochenbrühe. Ja, Knochensuppe. Und Die kann man essen, die schmeckt nach was, aber da fehlt einfach eine gewisse Reichhaltigkeit. Und wenn ich mir es mir leisten konnte, ein Stück Fleisch mitzukochen, ja, dann hat man Fettaugen generiert. Und das war ein Zeichen der Reichhaltigkeit der Suppe. Also es darüber entscheidet das Fettauge sozusagen. Ne? Und darum geht's. Ne? Und deswegen ist es das Fettauge so essentiell. Und deswegen, ich liebe Hühnersuppenfett. Also wir kochen das ganz explizit. Ja? Also wir machen eine Hühnersuppe, eine ganz klassische, die relativ angereichert ist mit Hühnerhaut quasi. Ne? Und dann nehmen wir das Hühnerfett ab und arbeiten damit weiter. Und genau, und das Gericht, das wir jetzt auf der Karte haben, ist eigentlich ein Gericht aus meiner Kindheit. Bouillon mit Ei, also eine Suppe mit Ei, ein Eigelb. Wir haben es eine Gemüseessenz gemacht, um es in die heutige Zeit zu holen quasi. Also wir haben eine sehr gemüsebasierte Küche, also ne, was ne, der heutigen Zeit entsprechend. Ne, und setzen ganz bewusst und also ganz bewusst ein großes Fettauge in diese Gemüsebouillon sozusagen, ja, als Zeichen der Reichhaltigkeit dieses Ganges. Ne? Es sind drei Zutaten: ein Ei, ein bisschen Karotten, Sellerie, klare Brühe und Dings. Und ich weiß hart.
Du siehst, mir sind einige Gerichte von der Karte in Erinnerung geblieben. Auch zum Beispiel.
Weil du die Karte gerade vor 10 Minuten nochmal gelesen hast?
Nein, weil ich dort weiß gegessen habe. Also, und weil ihr auch tatsächlich so geile Tischkarten habt, dass man auch immer checkt, was es gibt. Ja, das finde ich manchmal immer so ein bisschen. Ja. Oh, was war jetzt der 8. Gang nochmal? Das ist auf jeden Fall cool.
Genauso, klar.
Und es gab nämlich, glaube ich, auch den besten Biskuit.
Ach so, ja, das Dessert, ja.
Das ist auch geil. Auch geiler Name, auch bester Biskuit der Welt.
Ja, weil es einfach ein geiler Biskuit ist, was? Dann haben wir gesagt, ja, komm, das ist der beste Biskuit der Welt, also sowieso, ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Und da hat, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Weil ich liebe die einfachen, alle lieben die einfachen Sachen. Nur oft tut man, also man liebt sie. Aber oftmals, gerade in der Küche, oftmals werden sie aber nicht praktiziert. Ne?
Ja.
Und weil man oft das Gefühl hat, es reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Also man muss was darstellen in unserer Hochglanz, mittlerweile auch Hochglanz-Instagram-Sterne-Küche. Also es müssen Komponenten am Teller sein. Es muss fancy aussehen. Da ein Blättchen, dort eine Farbe, da, und so weiter und so fort. Und der Gast zahlt ja auch 250 Euro fürs Menü. Da muss jetzt was am Teller kommen und so weiter und so fort. Ne? Und ja, und da bin ich einfach nicht so der große Anhänger davor. Was nicht heißt, dass ich mich nicht oft mit Fragen plage, ob das reicht. Weißt du? Also ich bin da oft schwer in Diskrepanz. Also wirklich, also bei diesem Eiergericht, da bin ich echt Tage gesessen und habe überlegt, ob ich den Leuten, ich weiß nicht, wie ich es antun, hört sich so komisch an, aber ob ich den Leuten ein Ei mit einer klaren Gemüsebrühe und ob ich denen das servieren kann. Weißt du? Oder ob ich die Leute morgen mit Fackel und Mistgabel hoch zum Schloss treiben und mich da am Scheiterhaufen verbrennen. Weißt du, ne? Und da mache ich mir schon Gedanken drüber. Ne? Das ist mir nicht wurscht. Weißt du? Genau. Aber trotzdem, am Ende siegt halt dann immer doch mein Bauchgefühl. Ne? Und ich sage auch ein Biskuit kann so, das kann halt einfach geil sein, weißt du, ne? Ja?
Das war auch geil.
Ja, und, muss man halt ganz ehrlich sagen. Und ich mache auch jetzt wieder ein Kartoffelbiskuit, weißt du? Im Hauptgang wahrscheinlich im nächsten als Beilage, weil ich habe ihn so gefeiert, weißt du, und dann denke ich, ich kann auch immer nur das, was sich für mich gut anfühlt, machen, ja? Genau.
Ja. Die Frage, die der Curly sonst eigentlich immer stellt, könnten wir rein theoretisch zusammen auch bei dir essen gehen? Also ich als Veganerin, Curly als Fleisch-Blutwurst-Jünger.
Ja klar, wenn du dich 2 Wochen vorher anmeldest und die... wir bieten vegane Menüs an. Wir haben natürlich auch schon spontan Veganer gehabt, ja. Ich muss sagen,
spontan Veganer geworden im Restaurant.
Genau so. Nee. Und ich muss sagen, das ist natürlich aufgrund dessen, dass wir sowieso sehr gemüselastig arbeiten, leichter geworden, spontan zu reagieren. Im aktuellen Menü haben wir momentan auch kein Stück Fisch oder Fleisch, physisches Stück Fisch oder Fleisch. Geil, gibt's Hühnerfett und da ist mal ein Blut drinnen und so weiter. Also es ist nicht vegetarisch, aber wir haben kein physisches Stück Fleisch oder Fisch im Menü verarbeitet momentan. Und das wird sich jetzt aber dann auch mal wieder ändern. Also es ist jetzt mal wieder was geplant, wo ein kleines Stück Fisch dabei ist und so weiter. Also und das beschreibt es eigentlich auch schon, dass ich eigentlich kein Fan bin von ah, du musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich entscheiden, ob du das vegan machst, ob das, also ich mache so nach gut Ding, also ich bin auch relativ naiv bei sowas, ich mache mir doch keine Gedanken, ah, das finde ich cool, das mache ich. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Gericht auf der Karte, das simuliert ein bisschen so, wenn ich halt den Braten mache, dann pappt ja auch immer was an, weißt du, was man so mit dem Fingernagel aufkratzen kann oder mit dem Brot-Sandwich, ne? Ich habe gerade ein Gericht, das das ziemlich gut simuliert quasi, ja. Und dann gibt es mir den Moment, wo ich das Gericht dann zusammenschreibe für besagte Kärtchen. Und dann muss ich auch die Allergene hier Fußnoten, die Allergene und so weiter. Und dann merke ich, das Gericht hat keine Allergene intus. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Gericht vegan ist, weißt du, ne? Und was will ich damit sagen? Weil ich setze mich nicht bewusst hin und kreiere ein Fleischgericht, ein vegetarisches, ein veganes. Ich kreiere ein Gericht und das, was es am Ende ist, das ist es. Und da ist jetzt in dem Fall mal ein veganes Gericht rausgekommen. Das ist nicht das erste, das passiert immer wieder mal, weißt du, dass es dann so endet. Und viel geredet, nichts gesagt. Was wollte ich sagen? Klar ist es uns lieber, wenn die Leute das vorher Bescheid sagen, weißt du, und dann machen wir in der Regel 6 Gänge vegan, weil das geht eigentlich immer ganz gut mit einer gemüseorientierten Küche, genau. Und da ist dann meistens auch so, dass dann im Laufe, da macht sich auch der Patte sich mal kurz noch Gedanken wegen Pettifur und so, und das ist natürlich auch dann alles in der Dienstleistung. Ja, und das Fleischfresse, ja, musst du hoffen, dass du auf Gemüse stehst.
Ja, alles gut. Was ich zum Ende noch fragen wollte, was ich auch interessant fand, diese komplette antialkoholische Getränkebegleitung, die ihr anbietet, dafür seid ihr ja auch bekannt.
Ja.
Und wie kam es dazu, zu sagen, wir machen das so als Gegenspieler zur Weinbegleitung, weil ich habe das bisher erst ein, zweimal so irgendwie so halb gesehen, aber noch nie so wie bei euch.
Ja, das Geheimnis ist auch wieder die Vehemenz meiner Göttergattin ins B. unserer Chefin. Und zwar, weil wir waren in einem relativ hoch dekorierten Restaurant in Deutschland. Ja, davon gibt es meistens, also die höchst dekorierte gibt es meistens so 10, 11 Stücke, so, je nachdem, wie viel gerade höchst, ja, also deswegen will ich jetzt auch keinen Namen in den Raum werfen. meine war schwanger und ich war Autofahrer und deswegen konnten wir nichts trinken. Und dann haben wir halt irgendwie gefragt, ob es eine Alternative gibt. Ne? Und dann, also ich war nicht schwanger, meine Frau war schwanger. Also, und dann, ja, irgendwie so kein Problem und so weiter. Und nach der dritten Nummer, die sie gebracht hat, habe ich ganz freundlich dann gesagt, okay.
Cola.
Es gab einen weißen Tee und einmal gab, und das ist so hängen geblieben bei mir. Es gab einen Kirschsaft aus der Flasche von Van Namen. Das ist ja so ein bisschen so auch schon im Einzelhandel angekommen, aber trotzdem. Und dann hat sie mich diesen Kirschsaft probieren lassen. Okay, jetzt habe ich sie gesagt. Das wissen wir, dass es eine Sommeliere war. Okay, dann hat mir also gar keine Hinweise mehr. Und dann habe ich diesen Kirschsaft, also wurde ich aufgefordert, diesen Kirschsaft zu probieren. Ne? Und, okay, und dann sagt sie, und dann hat sie mir, und dann hat sie einen Essig reingemacht und sagt, jetzt haben Sie gerade noch den Kirschsaft geschmeckt? Probieren Sie es jetzt. Jetzt schmeckt es ganz anders weiter. Und ich habe es probiert und es war Kirschsaft mit Essig. Ne? Weißt du? Ja, okay. Entschuldigung an der Stelle, vielleicht habe ich es auch nicht, ich habe es vielleicht auch nicht gerafft. Vielleicht war da was Größeres im Glas, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, und da hat dann meine Frau gesagt, hey, da muss man was machen. Ich war natürlich überhaupt nicht amused, weißt du? Ich habe schon gewusst, also der Scheiß bleibt doch wieder an mir kleben, weißt du, ne? Ja, ich meine, du fühlst dich eh schon, wie es, wenn du einen Tag 26 Stunden haben könnte, das würde sich noch immer nicht ausgehen. Und dann auch noch eine Getränkebegleitung quasi hier zu 8 oder 9 Gängen, ne? So, und dann habe ich das auch noch eine Zeit lang von mich herausgeschoben, aber ging irgendwie nicht. Also ja, da ist man hartnäckig geblieben. Und dann hat man angefangen, da dran zu arbeiten. Und den Punkt, also mein damaliger Sous-Chef, mein erster, Christopher Jäger, der im Volt des Küchenchef ist, am Paulinghofer, der trinkt keinen Alkohol. Krassen Koch, der keinen Alkohol trinkt, aber ja, das gibt's. Und der war im Kado in Bornholm essen, in Dänemark. Und da haben die eine alkoholfreie Getränkebegleitung angeboten auf Apfelsaftbasis. Also Apfelsäfte, die verschieden aromatisiert waren. Ah. Das hat er mir erzählt. Da habe ich gesagt, hey, das ist eine Top-Idee. Du brauchst eine Basisflüssigkeit, von der du wegarbeiten kannst. Ja? Dass du schon immer eine Basis hast, sodass du nicht immer alles neu kreieren und von null aufbauen musst. Ne? Und dann ist entstanden der Apfel, Karotten, Petersilien, Stangensellerie-Saft, ja, der geklärt wird. Ja, also man entfernt über Hitze alle Trübstoffe und Chlorophyll und Feststoffe und Zellulose. Man hat einen klaren Saft, der keinen Sättigungswert hat und auch nicht süß ist und so vegetabil halt durchs Gemüse. Und von dem weg haben wir angefangen zu arbeiten. Ne? Natürlich hat dann die Routine Einzug gehalten und man hat dann auch, wenn sich Prozesse in den Alltag einfügen und dann hat man auch angefangen, eigene Getränke zu kreieren. Aber das war der Start und so ist losgegangen. Und wir sind deswegen bekannt dafür, weil es gab dann so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen Hype, aber ein Trend, der nach wie vor so ist, dass man das anbietet. Aber in der Konsequenz, das ganze Menü permanent abgestimmt so zu begleiten, das kenne ich eigentlich nur von uns. Also ich kann sofort ein paar Restaurants sagen, wo man Möglichkeiten hat, Alternativen zu bekommen. Aber ich glaube nicht in der Stringenz, wie wir das machen.
Ich fand das mega, mega interessant. Da gab es auch verschiedene Sachen, auch mit das eine mit diesem Malzschaum oder
ja,
Petersilienwurzel,
das kann ich auch mal gestehen. Ne? Das ist so der Favorite von den Leuten.
Ja, was, ne? Das ist Action und
Jetzt sage ich mal was dazu. Das Ding ist, das ist von Tag 1 an in unserem Menü, weil die Leute es so hart abfeiern. Und ich habe gerade gesagt, eingangs hat man ja immer gefragt, scheiße, wie kann ich das handeln? Weißt du, ne? Wie kriege ich das? Jemand muss das vorbereiten, jemand muss das pflegen. Und dann hast du nach super einfachen Sachen gesucht, weißt du, die du umsetzen kannst. Und dann, okay, komm, lass uns einfach Malzbier und Rubinette Apfelsaft aus Südtirol in einem Siphon mischen, weißt du, eine CO2-Kapsel draufballern, ein paar frische Zitronenzesten ins Glas reiben und dann schäumen wir das auf. Ja, und die Leute haben so... Es ist eigentlich ein Convenience-Produkt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und die Leute feiern das so ab, das ist so krass, ne? Und das ist ja auch gut, weißt du, ne? Aber wir haben es dann einfach nicht mehr von der Karte genommen, weißt du, ne? So, und das ist, okay. Aber da merkt man, so haben wir halt dann am Anfang auch gestartet, weißt du, so ein bisschen so geguckt, wie kriegen wir das überhaupt gebacken, dass wir das überhaupt umsetzen, ne? Und wenn man bedenkt, was wir mittlerweile für Getränke abfahren, weißt du, für einen Aufwand, weißt du, ne? Ja. Man hat ja alles betrachtet, den Trinkprozess, die Lippen berühren das Glas, dann kommt die Flüssigkeit, das heißt, wenn ich was Schaumiges, also auch beim Bier trinken, kommt der Schaum geht ja nach hinten und dann die Flüssigkeit unten durch. Also man hat das ja alles beleuchtet, welche Effekte wie Eiswürfel die Geschmäcker freigeben und, ne? Und dann haben wir noch immer dieses Relikt aus, wir kippen zwei Flüssigkeiten zusammen und es ist fertig, weißt du, ne?
Housekeeping, Post für Sie.
Mega naja. Geil.
Hey, ich glaube, es hat geklingelt. Ja. Ne?
Vielleicht kriegen wir jetzt so einen geilen Malzschaumdrink hier.
Das wäre geil.
Ach, nee,
was ich auch geil fand, noch ganz kurz bei der Weinbegleitung, dass ihr auch noch diese Kellerbegleitung habt, wenn man ein bisschen...
Ja, das gibt es auch in der gehobenen Gastronomie mittlerweile sehr oft, dass man eine Weinbegleitung hat und dann, wenn man ein paar Euro mehr loswerden will, dann noch. Ne? Also ich war jetzt letztens in Kopenhagen in einem Restaurant, da hätte man auch ein Glas Champagner für 100 Euro haben können.
Ah, okay, gut. Ja.
Wir haben uns dann doch nicht dafür entschieden. Ja.
Was steht denn in diesem
Briefchen?
Es kam
leider kein Getränk, sondern Post, wie jedes Mal. Weder Curly und ich noch unser Gast wissen, was in diesem Umschlag steht. Und zwar, hallo ihr drei, der Frühling kommt und somit auch die Marktsaison. Ihr dürft gemeinsam einen Foodtruck eröffnen, jeden Sonntag am Maibachufer. Was gibt's bei euch zu essen?
Leberkassemmel.
Geil.
Boah, wir haben so tolle Leberkassemmel gemacht beim Schmankerlmarkt. Scheiße, wir müssen Neukölln, man kann doch einen Schweineleberkäse anbieten, da wird man gesteinigt, oder? Oder man geht pleite. Nein, eher pleite, gesteinigt wie keiner. Was wollte ich sagen? Erstens einmal, an den Verfasser des Briefes, Frühlingssaison, ja, das nervt mich jedes Jahr, ne, weil man kennt es wird Februar, März, die Vögel zwitschern, die Sonne kommt raus, hey, man will irgendwas tun, weißt du, was das am Teller widerspiegelt, es gibt einfach nichts, geh im März in irgendeinen scheiß Garten, da ist nichts. Kennt ihr die Eisheiligen? Die sind im Mai. Ja? Ja, klar, es gibt beheizte Folien und so weiter und so fort. Und man kann natürlich vorher was machen, sonst gäbe es ja auch keinen Spargel im April, wenn es nicht beheizt wäre und so weiter. Ne? So, aber, und das nervt mich selber jedes Jahr. Im April, du willst irgendwas tun, oh, irgendwas Frisches. Na gut, ja, Bärlauch, aber was willst du machen? Bärlauchmenü oder Waldmeistermenü. So. Und dann, ja, es gibt einfach nichts, weißt du? Und das nervt mich jedes Jahr, dass ich das irgendwie auf den Teller bringen will. Ne? Und das haben wir noch nicht mal Februar und wir hören schon dieses Wort Frühlingssaison. Verstehst du, ne? Nee, das funktioniert leider nicht. Ne? Deswegen Leberkass.
Leberkass
ist super. Wir haben uns das Leberkass-Bret immer hier in Markthalle von Kumpel und Keule machen lassen. Ne? Und ich habe auch mal sensationelles Wildschweinbret von Guido Richard hier McPom, top. Also Leberkäse-Semmel ist top.
Aber was würdest du für ein Sandwich machen dann, Britt?
Da brauchst du auch keinen Führerschein für Leberkäse-Semmel.
Das stimmt. Das ist gut, weil ich habe keinen.
Also mein Sandwich steht auf alle Fälle.
Ja, was wird es denn in einem Foodtruck auf der veganen Seite geben?
Gerüstetes Sauerteigbrot mit rote Bete Wasabi-Aufstrich und
nicht Fleischwurst, sondern
veganer
Fleisch. Veganer
oder
Fleischwurst.
Vielleicht ein Kräuterseitling aus dem Pilz Leberkäse. Mit Radicchio. Ja. Weil das ist einfach geil.
Das wäre aber eine gute Kombination, oder? Leberkäse. Ich meine, das kann man.
Ich glaube, das war es ganz gut.
Das kann ich nicht mehr toppen, weil ich finde das auch ziemlich geil.
Naja, ich schwanke immer zwischen Schnitzelsemmel und Leberkässemmel. Weißt du?
Aber was auch richtig geil ist, was so richtig geil ist, Leberkässemmel im Laugenbrötchen ist richtig krass. Das ist Next Level auf jeden Fall.
So, jetzt, ich bin am 6. November vergangenen Jahres 40 Jahre alt geworden. Was glaubst du, was der Mitternachtssnack war? Was glaubst du?
Leberkäse mit dem Laugenbrötchen.
Um jetzt mit den Worten von Ronaldo zu sagen,
das so schaut es nicht aus.
So schaut es nämlich aus, ist der? Naja. Ja, gab's.
Das gäbe es bei uns im Foodtruck auch. Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr, ich würde mal sagen, bis Mai brauchen, wir im Mai macht, dann lauft durch die Straßen und folgt eurer Nase für das beste Leberkäse-Stemmel der Stadt.
Ja. Aber es ist ja heute alles. Jeder zu diesem kleinen Schweinehund in sich drinnen sagt, boah, geil, das will ich haben. Aber irgendwie, was du dann denkst, ach nee, also Ernährung ist ja jetzt schon so ein großes Thema und das sehe und ja, und wo kommt der Leberkäse her und muss man und dann, also, ja. Aber.
Ja, man sollte es nicht zu dogmatisch sehen. Ja, ich habe es vor allen Dingen total gefeiert, dass du heute auch in der Folge über dieses Hühnchenthema gesprochen hast, weil so klar und deutlich hat es noch kein nicht-veganer Koch hier im Podcast angesprochen, und das ist ja schon immer so ein Thema, ne? Weil hier bei der Kaviar-Geschichte, da wird der Kaviar geerntet, es wird dann auch so verschönt. Deswegen finde ich es auch geil, dass man irgendwie weiß, okay, diese Themen existieren und ich mache es aber besser.
Ja. Aber wie gesagt, einfach Rütte unterwegs schauen, das ist echt Katastrophe gewesen. Also, selbst im Bio-Bereich, krasse Nummer.
Ja. Und danach ein Leberkäse-Semmel essen. Auch Bio.
Ich habe die beste Leberkäse-Semmel meines Lebens. Davon habe ich, glaube ich, 5 auf einmal gegessen. Wirklich. Ich habe so ein Glück gehabt. In Wien eingeladen gewesen zum Kochen. Und dann war da noch ein Metzger mit eingeladen. Boah, warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Das habe ich vergessen. Die Kumpel und Keule Menschen kennen den, ist aber ein Österreicher. Und der tut noch Warmschlachten. Also hier Warmwursten, sagt man da. Ne? Was bedeutet das? Man verarbeitet das Fleisch schon, bevor die Totenstarre eintritt. Was hat das für einen Vorteil? Wenn du zum Beispiel, wenn das Fleisch verarbeitet ist, es muss ja Wasser binden, das Fleisch. Und das tut es nach der Totenstarre einfach nicht mehr so gut, deswegen fügt man dem Phosphor hinzu. Ja? Und bevor diese Totenstarre, tut es das von Haus aus, also kann man das ganz anders verarbeiten. Ne? Und der hat einen Leberkäse gemacht, mit hier warm gewurstet halt sozusagen. Ne? Und drinnen waren Kletzen. Ich weiß nicht, ob man das kennt, man wahrscheinlich nicht, aber das sind Dörrbirnen. Das sind ganz kleine. Damit kannst du am ersten Mal Bullen bewerfen. Die sind so fest und klar. Na gut, wird keiner was tun, aber die sind ziemlich klein. Aber die sind richtig getrocknet, ne? Und die hat er damit eingearbeitet. Wir sind ausgerastet. Also wir waren da wie 3-4 Köche von mir. Also wir haben uns die reingehauen, wie es, wenn morgen die Welt untergeht. Das war irre, ne?
Geil.
Ja, es war so top.
Krass. Ja, also ich glaube, das Leberkäsebrötchen. Das wird uns so lange beschäftigt.
Das Problem ist, ich will jetzt eins oder zwei.
Weißt du, was Curly zum Mittagessen ist?
Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine Leberkäse, das Schlusswort dieser Folge, das finde ich gut.
Ja, ich habe noch nicht das halbe Catchen abgearbeitet. Ich habe noch so viele Fragen.
Ja, wir können Stimmdurchlauf machen. Stimme, Frage, ich antworte in 2 Wörtern. Sag. Ja, lies mal. Ja, mach mal. Lies mal. Pick mal raus eine. Wait mal, ich kann.
Was ist Marennkaviar?
Ah, Marenne ist ein Fisch. Ja, es ist so ein Fählchenformat. Es gibt ja.
Okay, sind schon mehr als 2 Worte. Ja,
Fählchen, kleine Marenne, große Marenne, was der Ostseeschnäpel, das ist ein Salmonid, und Marenne ist der Fisch und der Kaviar sind die Eier, ne?
Okay, geil.
So, aber echt schnell. Noch eine.
Ja.
Noch eine.
Eine geht noch. Ich hab's so klein geschrieben. Ja.
Ja, hätte ich schon antworten können in der Zeit.
Emanzipatorische Küche, das fand ich sehr spannend.
Ja, das habe ich auch schon kurz angeschnitten mit dieser Naivität, wo ich Gerichte mache, weißt du, Fisch, Fleisch oder vegan oder wie auch immer, darüber mache ich meinen Kopf. Das heißt, jedes Produkt und jede Zubereitung auch oder jede Textur, alles, jeder Aspekt an einem Teller kann sich zum Hauptakteur emanzipieren. Ja? Es gibt einfach, und das hört sich jetzt komisch an, Gerichte, wo das Produkt, ich meine, die Qualität ist natürlich klar, dass es immer ein gewisses Niveau oder ein Top-Level an Qualität hat. Aber es gibt auch Gerichte, wo die Qualität des Produktes gar nicht im Vordergrund steht, weißt du? Sondern wo es einfach um Haptik, weißt du? Wo du sagst, wow, das hat aber eine geile Konsistenz, weißt du? Das willst du dir reinballern. Weißt du? Wenn du Chips auf der Couch frisst, dann denkst du ja auch nicht, oh, was für ein toller Kartoffelgeschmack. Es geht um Crunch, weißt du? Ja, im Endeffekt. Ja, ne? Ja. Da hat die Textur die Oberhand über der Qualität des Produkts an sich. Und das ist immer, also auch eine Chipstüte ist in einer gewissen Art und Weise emanzipatorisch, weil die Textur hat sich über das Ausgangsprodukt erhoben, ja, sozusagen. Ne? Und darum geht es, dass alles möglich ist. Diversity.
Das ist ein noch besseres Schlusswort.
Yes. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat riesigen Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, wir müssen dich nochmal herzitieren im Laufe des Jahres. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen auf der Karte.
Aber ich mache keine Kochkurse.
Okay, gut. Aber er hat ein Kochbuch.
Ja, 79,90.
Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian Frank aus dem Horvath. Ich bin Curly.
Ja.
Ich bin die Brit.
Und danke, dass du da warst. Danke. Foodie und Brudi.